Also du hast in Polen gearbeitet.
Hallo Max.
Hallo Björn, du hast in Polen gearbeitet.
Willkommen zur 29. Märchenstunde.
Du hast in Polen gearbeitet.
Richtig, ich habe mal für kurze Zeit in Polen gearbeitet.
Ach, für kurze Zeit noch, als was?
Als Germanistikdozent.
Als Germanistikdozent in Polen, okay. Mhm.
An einer polnischen Ferienjob
oder sowas. War vielleicht auch ein Ferienjob.
Nee, war so ein Austauschprogramm, ein Tutorenprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Und ich habe in der Zeit meine Magisterarbeit fertig geschrieben.
Und hast dieses Bier schätzen gelernt, dessen Namen du nicht aussprechen kannst.
Ja, ist ungefähr, spricht man es Siewicz aus. Aber so ganz,
Siewicz,
hm? Ganz genau, weil kriege ich das nicht hin.
Okay. Wahrscheinlich wird das Set so ein bisschen weicher, so ein bisschen mehr
irgendwie so.
Ich war mal in Mikkoväki.
Das ist aber finnisch.
Nee. Das ist kurz vor der, also das ist in Ostpolen, kurz vor der russischen Grenze.
Okay.
Ein malerisches Dorf, in dem dann sehr viele polnische Künstler
gehen. Nikolajken.
Genau, so heißt es auf Deutsch.
Ja, Entschuldigung.
Und auf Polnisch heißt es halt Nikolajk. Und das wird so mit so einem L, mit so einem kleinen Strich, mit so einem Schrägstrich. Ja, ist aber
mehr ein B.
Und dieses L wird so ein bisschen zwischen W und L ausgesprochen.
Genau.
Und was man am Anfang gar nicht glaubt, dass das geht, und aber nach einem halben Liter Wodka geht's doch. Das ist.
Okay. Ja. Das ist so. Na gut. Also, ich habe das nicht hinbekommen. Ich gebe zu, meine Fremdsprachenfähigkeiten reichen nicht für Polnisch.
Meine insofern, dass ich irgendwann mal da eben in Polen, in Mikkowajki, ein Zimmer bestellen musste.
Auf Polnisch.
Und ich habe die halt auf Englisch gefragt, ob sie Polnisch kann. Nee, ob sie Russisch kann. Und sie hat gesagt, ja.
Aber sie konnte nur Polnisch.
Sie konnte nur Polnisch und es hat trotzdem gereicht, um das Zimmer zu bestellen. Also insofern, das geht. Also,
ich war mal mit einem polnischen Schulkameraden zusammen auf dem Weg nach Prag aus einer Bierlaune, damit sind wir beim Thema, heraus haben wir den Fehler, fanden es total witzig, an der bayerisch-tschechischen Grenze unsere Pässe zu tauschen, weil wir sehr ähnliche Fotos hatten.
Und? Er sitzt bis heute im Knast?
Nee.
Du versuchst dir noch.
Der Gag ist, die haben uns das auch geglaubt, weil die Fotos wirklich so ähnlich waren.
Ja.
Das Problem war nur, der polnische Pass war abgelaufen. Und der tschechische Kollege, also der tschechische Grenzer, hat dann versucht, mit mir zu sprechen, weil wohl Polen und Tschechen so weit ähnliche Sprachen haben, dass sie das zur Not irgendwie hinkriegen, so ein bisschen miteinander gerade zu
sprechen. Ja.
Aber ich konnte ja kein Polnisch.
Ja.
Und dann musste dann irgendwann der junge Mann mit dem deutschen Pass auf Polnisch mir mit dem polnischen Pass helfen. Und
dann ist es aufgeflogen.
Dann haben wir irgendwie, das haben wir versehentlich verwechselt. Das tut uns ganz doll leid. Und wir hatten eine Tasche und dann, bitte Entschuldigung. Und, naja, dann durften wir weiterreisen nach Prag. Aber das war...
Ich glaube, das kann auch richtig böse sein. Also wenn du da jemanden hast, der schlechte Laune hat, dann...
Das war eine lustige 20 Minuten an der bayerisch-tschechischen Grenze.
Also in Amerika wärst du da, würdest du da heute wahrscheinlich in den Knast gehen.
Aber hallo. Aber wo wir bei Fremdsprachen sind, wir machen ja eigentlich die Märchenstunde und nicht die polnische Bierstunde, auch wenn sich das heute etwas doppelt. Und wir haben uns entschlossen, dass wir ein Herbstmärchen lesen. Und dieses Herbstmärchen gibt es bei den Grimms aber nur auf Plattdeutsch.
Genau.
Wir lesen, wie wir auf Twitter schon verraten haben, für die, die live zuhören, der Hase und der Igel. Eigentlich ist das totaler Quatsch, dass wir immer so eine Pseudospannung aufbauen, welches Märchen wir lesen, weil erstens verraten wir es den Live-Hörern vorher per Twitter und zweitens steht das für die, die es aus der Konserve hören, irgendwie im Titel der Datei, es steht irgendwie in der Überschrift des Blog-Eintrags.
Heute lesen wir.
Genau. Heute verraten wir es nicht, weil wir dieses Pseudospannungsaufbauen im Podcast endlich mal in ein echtes umsetzen wollen. Nein, wollen wir natürlich nicht. Der Hase.
Aber wir könnten gerne probieren, mal anzufangen auf Plattdeutsch. Wie weit wir kommen?
Willst du lesen? Also ich finde es echt schwierig, das auf Plattdeutsch zu lesen.
Ich kann es probieren und dann kannst du ja sagen, wann ich aufhören soll und dann lese ich auf Deutsch weiter. Also,
ja,
der Hase und der Igel. Das ist relativ einfach. Vielleicht ist das auch Hochdeutsch. Diese Geschichte ist lügenhaft, to vertellen, Jungens, aber wahr ist es doch. Denn mein Großvater, von den ich se half, pleg jümmer, wenn he se mi förtürte.
Fortürde.
Fortürde?
Was heißt Vortrug?
Fortürde. Ah, das ist jetzt mit Behaglichkeit Vortrug. Da bis du sagen, warum mutze doch Sinn, mein Söhn, anders kun man sie ja nicht vertellen. Die Geschichte hätte sich aber so tottragen.
Ja.
Das ist, war das verständlich?
Also,
wir können ja immer noch auf Deutsch. Diese Geschichte ist eigentlich gelogen. Ah, den, genau. Den Teil habe ich schon mal nicht mitbekommen.
Na, Kinder. Lügenhaft to vertellen. Also wie.
Ach, ich lückenhaft hätte ich.
Nee.
Hab ich schon gewundert, war das
lügenhaft.
Nur fragmentarisch erhalten. Diese Geschichte ist eigentlich gelogen, Kinder. Aber war es sie doch? Denn mein Großvater, von dem ich sie habe, pflegte immer, wenn er sie erzählte, zu sagen, wahr muss sie sein, mein Sohn. Muss eigentlich heißen mein Enkel, aber egal. War halt schon alter Großvater. Oder vielleicht war das damals auch noch nicht ganz so klar. Nee. Wahr muss sie sein, mein Sohn, sonst könnte man sie ja nicht erzählen. Die Geschichte aber hat sich so zugetragen. Ich glaube, wir machen auf Hochdeutsch weiter, oder?
Wir machen auf Hochdeutsch weiter, aber was ich so schön finde, ich bin ja nicht umsonst, habe ich mal Germanistik studiert, ich stehe ja voll auf Intertextualität. Also wenn ich irgendwo irgendwelche Zitate finde, die irgendwo, du weißt, so wie Anspielungen im Film oder so, und das gibt es ja in der Literatur auch. Und einer meiner Lieblingsromane der Nachkriegsliteratur im deutschsprachigen Raum sind die Jahrestage von Uwe Jonsson. Und da sagt eine Figur, ich glaube, es ist Gesine, die Hauptfigur, irgendwann zu ihrem Geliebten, glaube ich, vertell, du lügst so schön.
Erzähl, du lügst so schön?
Genau.
Ah.
Und jetzt weiß ich, wo Jonsson das geklaut hat.
Ich bin sehr, sehr müde heute, muss ich sagen. Dabei muss ich morgen noch so früh raus.
Dann kannst du jetzt gar nicht deine Freude mit mir teilen, dass ich hier ein Zitat gefunden
habe. Doch, ich bin total begeistert. Merkt man das nicht?
Nicht so ganz. Aber eigentlich ist das ja, also weißt du, man könnte ja jetzt stundenlang über diese schönen Spruch nachdenken. Die Geschichte von dem Großvater, ne, die Geschichte muss doch wahr sein, sonst könnte man sie nicht erzählen.
Ja.
Ich finde das wunderschön, dass der, also ne,
das ist
eine klare Ansage.
Ja, das ist aber leider ja widerlegt.
Warum?
Naja, es gibt ja die, es gibt ja, kennst du das Buch Gödel? Ich habe mal angefangen, das Buch, was jeder Informatiker irgendwie im Grundstudium sich kauft, aber wahrscheinlich nur die wenigsten lesen, Gödel, Escherbach heißt das. Und da ging es darum, dass, ich glaube, das war der besagte Gödel, der probiert hat, zuerst eine widerspruchsfreie Mathematik zu machen, also eine Mathematik, in der es nicht möglich ist, logische Widersprüche zu formulieren.
Aha.
Wie zum Beispiel auch in der Sprache, also diese so Aussagen wie dieser Satz ist falsch.
Der ist falsch, der Satz. Mein Er ist ja nicht falsch.
Ja?
Er ist falsch, weil er nicht falsch
ist. Genau,
er ist
falsch. Und damit hat man,
also man kann,
ja, und dieses, das ist halt in einer menschlichen Sprache sehr, sehr leicht. Und der hat probiert, eine Mathematik zu formulieren, in der solche Widersprüche ausgeschlossen sind. Und also eine neue Mathematik zu erfinden, weil auch in der Mathematik ist das nicht möglich. Und das ist ihm nicht gelungen, aber was ihm gelungen ist, ist einen Beweis zu erbringen, dass es gar nicht möglich ist, eine Mathematik zu formulieren, die widerspruchsfrei sein kann. Also keine, die notdürftige Komplexität hat.
Ja, das Gegenteil seiner These
sozusagen.
Genau,
auch was Feines.
Ja.
Und also natürlich muss die Geschichte nicht wahr sein. Aber das ist eigentlich,
eigentlich
ein schöner Selbstbeweis. Eigentlich ist das ja, die sich selbst beweisen. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was wir gerade gesagt haben. Dass sich selbst, ist bestimmt auch bei Politikern sehr beliebt.
Wahrscheinlich.
Ich muss ja recht haben, weil ich bin's doch. Ich habe doch immer recht.
Und das ist auch bei Eltern sehr beliebt.
Ja?
Sage ich mal so als Vater.
Ich bin noch nicht Eltern. Älter. Doch, älter schon, aber älter noch nicht.
Die lieben Menschen, die gerade unsere Shownotes für später für die Konserve schreiben, vielen Dank dafür, fragen dich, lieber Max, ob es ein endlos geflochtenes Band heißt. Das, ich glaube, sie
meinten,
das von Gödel, oder?
Nee, das heißt Gödel-Escherbach.
Ja, das, so steht es auch schon im Pad, aber
Das ist das Buch, so das, okay. das Klassische.
Aber ein endlos geflochtenes Band ist natürlich das Gleiche wie so ein immer wiederkehrender Zirkelschluss. Naja, natürlich hast du auf einer logischen Ebene recht, wenn du jetzt mit der
Mathematik... Ah doch, ja klar, Gödel, Escher, Bach, ein endlos geflochtenes Band. Ja, das dürfte es sein.
So heißt das dann.
Ja, natürlich. Das dürfte es sein. Das muss
dann, dann haben wir das ja
schon. Ja, genau.
Haben das wir schon ist Literatur, es. Zwei Literaturtipps heute schon, neben den Grimmschen Märchen, Jonsson und Gödel.
Hier noch irgendwo rumfliegen.
Nein, du hast natürlich recht, sozusagen, wenn man das formal logisch anguckt, wird es schwierig mit dem, die Geschichte muss wahr sein, das könnte man sich nicht erzählen. Was da aber dahinter steckt, ist ja so die Idee, dass so eine Geschichte sozusagen eine eigene Realität entwickelt. Also jetzt nicht in unserer physikalischen Welt, aber sozusagen, du kannst ja Geschichten nur erleben oder nur erzählen, wenn sie sich jemand vorstellen kann. Also wenn du eine Geschichte erzählst, die absolut unvorstellbar ist, dann nimmt sie
dann bringt keiner das nicht. Ab. Ja. Naja, nicht nur keiner bringt, wenn sie unvorstellbar ist, dann bringt es nicht, also nicht, die Geschichte zu erzählen.
Der von mir schon 100-mal
in halb... Aber was ist schon unvorstellbar?
Ja, der von mir schon 100-mal in den letzten 4 Jahren in Halbwahrheiten zitierte Umberto Eco sagt dazu ja, dass er von den möglichen, aber wahrscheinlichen Welten, den möglichen, aber unwahrscheinlichen Welten und dann von den unmöglichen Welten ausgeht. Drei verschiedene Konzepte.
Ja.
Die möglichen, wahrscheinlichen Welten, das sind Geschichten, die so ähnlich sind wie unsere. Die möglichen, aber unwahrscheinlichen...
Wie, was heißt unsere? Also
naja, hier so
Weltgeschichte.
Also, ja, so
die Welt, in der wir leben.
Und ich, Berlin, Prenzlberg, Katze auf dem Schoß, Bierflasche in der Hand. So, kann mir eine Geschichte daraus erzählen. Die möglichen, aber unwahrscheinlichen Welten, das sind so Märchen, Science Fiction und so weiter, wo man so noch relativ nah dran ist. Da ist dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, man kann beamen oder man hat Warp-Geschwindigkeit oder jemand kann zaubern. Also Dinge, die eher nicht oder noch nicht möglich sind, aber irgendwie ist es trotzdem nicht komplett unmöglich. Und die unmöglichen Welten, die kann man natürlich auch erzählen, aber die laufen so, dass sie am Ende nicht funktionieren. Dass sie innerhalb ihrer Geschichte nicht funktionieren. Und damit ist jetzt nicht gemeint, jeder kleine logische Bruch, also wenn du irgendwie in einem Film, im Tatort einen Anschlussfehler oder eine Drehbuchmacke hast, ne?
Ja.
Sondern wenn sie wirklich massiv nicht funktionieren.
Okay.
Und ein bisschen so könnte man den Großvater hier verstehen, wenn er sagt, die Geschichte muss doch wahr sein, sonst könnte ich sie nicht erzählen.
Da habe ich neulich drüber nachgedacht, so über dieses, hast du Breaking Bad gesehen?
Nein, aber ich gebe zu, das gehört zu den wenigen Serien, wo ich echt denke, ich muss das nachgucken.
Also ich habe am Sonntag im Wesentlichen komplett die 4. Staffel geguckt.
Ist das schön, wenn man alleine
ist. Ja, das ist, also es ist wirklich, naja, ging so. Also es war am Ende, war es wirklich eine Qual. Also ich habe die letzte Folge, die habe ich dann erst am Montag geguckt, weil ich wirklich am Ende so scheiße müde war, dass es ging einfach wirklich nicht mehr. Ich musste ins Bett und so. Aber es war so spannend und es ging so weiter. Und bei dem ist es halt so, also ich meine, dass Teil dieser, es passieren Dinge, die einfach, die absolut möglich sind, aber exorbitant unwahrscheinlich. Also eine Person, die sie vorher treffen, der passiert dann irgendwas und sowas. Und das ist geradezu auffällig, wie also das passiert sehr, sehr häufig. Was jetzt aber die Geschichte, also es ist nicht schlimm, weil es würde die Geschichte nicht massiv, also es ist nicht so, der hat jetzt unglaublich viel Glück die ganze Zeit über oder sowas, sondern sind einfach, dadurch wird der Personenkreis relativ klein gehalten, also es verdichtet so ein bisschen die Geschichte, was es ganz angenehm macht. Was aber ganz lustig ist, dass die Charaktere darüber auch reflektieren und feststellen, wie bizarr unwahrscheinlich das doch eigentlich ist, dass genau ihn und dass sie den dann wieder getroffen haben und weiß der Teufel was,
ja.
Und das auch zum Thema machen. Das, ich dachte, das wäre sozusagen das mit dem, was du mit der unwahrscheinlichen Welt meintest.
Nee, das wäre noch eine mögliche, aber unwahrscheinliche,
genau. Genau.
Oder andersrum?
Aber das ist ja, doch, ja genau. beim Geschichten erzählen, das hat Malte hat mir das neulich gesagt, weißt du, der meinte, dass also so von wegen, es gibt ja mal so Leute, die sagen, das Leben schreibt immer noch die besten Geschichten. Und er meinte als alter Geschichtenschreiber, nee, das ist kompletter Bullshit. Das Leben schreibt überhaupt keine Geschichten. Das Leben schreibt zusammenhanglose einzelne Ereignisse,
ja,
die man, wenn man ein guter Autor ist, zu einer Geschichte verflechten kann. Gute Geschichten sind das alles erstmal nicht, sondern es ist erstmal, heute ist das passiert, morgen passiert das, übermorgen passiert das, vorgestern ist gar nichts passiert. Ja.
Andersrum, also da würde ich Malte völlig recht geben, andersrum ist es aber auch so, dass wenn du anfängst, eine Geschichte zu erzählen, sie irgendwann ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickelt, die dich zwingt, die bestimmte Sachen so weiter zu erzählen, wie es die Geschichte will.
Das stimmt. Aber trotzdem hast du natürlich bei so einer Geschichte im Idealfall einen Spannungsbogen.
Ja, klar.
Und das aber Leben schreibt keine Spannungsbögen.
Selten.
Also, ja.
Eher so zufällig dann wahrscheinlich. Ja, schön. Da haben wir ja gleich mal die erste halbe Stunde. Nein, wahrscheinlich. Na doch, 10 Minuten mit laienhafter Literaturtheorie verbracht. Das finde ich gut, aber vielleicht wollen wir ja trotzdem lesen. Wir switchen aber, glaube ich, um auf eine hochdeutsche Umschrift, oder?
Ja, ich bleib dabei. Also wir nehmen jetzt hier die Gutenberg-Variante.
Genau, im Projekt Gutenberg gibt es auch eine hochdeutsche
Variante. Ich kann den Link auch nochmal in den Chat werfen. Mit den zwei Bildschirmen hier klarzukommen, ist gerade ein bisschen.
Genau.
Es war an einem Sonntagmorgen im Herbst. Gerade als der Buchweizen blühte. Ich musste gerade sagen, so Sonntagmorgen im Herbst. Okay, ja, sehr schön. Kann man sich schön vorstellen.
Sonntagmorgen. Na, im Moment kann man sich das verdammt gut vorstellen, ein Sonntagmorgen.
Den Tag kann man sich gerade als der Buchweizen blühte. Warum blüht Buchweizen im Herbst?
Weil er das wahrscheinlich so macht.
Interessant.
Ja, ich bin jetzt kein.
Ja. Gerade als der Buchweizen blühte. Man, die Sonne, Biologe?
Ja.
Bauer?
Genau. Bauer auch nicht.
Ja.
Die Sonne. Vielleicht heißt ja eigentlich Bauer, ne?
Was?
Naja, in meinem Pass steht ja nicht Björn, sondern Jörg.
Ja.
Und Jörg ist die Kurzform von Georg und das kommt von dem griechischen Wort für Bauer.
Ah.
Genau.
Wieder was gelernt.
Also jeder
und wieder vergessen.
Jeder, der irgendwie Jörg oder Georg oder so heißt, den kannst du ohne Probleme mit du Bauer anrufen.
Mhm.
Kann sich noch nicht mal beschweren.
Doch, kann er schon. Aber der Kater rennt hier rum mit seiner Kugel. Der hat so eine kleine. Das ist normalerweise ist das der, also der ist ja wirklich nicht der Allerhellste, dieser Kater. Aber das ist eine Kugel, in der manchmal stecke ich die da so Leckerlis rein. Und dann muss man die durch den Raum rollen.
Damit man das Leckerli
rein. Damit das rausrollt. Und das hält der, also als da noch welche drin waren, ist der wirklich stundenlang mit dieser Kugel durch den Raum gezogen.
Aber glaubst du, man hört es denn?
Ich weiß nicht. Also es ist, hier poltert so ein bisschen bei uns im Hintergrund. Es war an einem Sonntagmorgen im Herbst, gerade als der Buchweizen blühte, die Sonne war am Himmel aufgegangen. Ach, wie schön. Und der Wind strich warm über die Stoppeln.
Ich habe zu Buchweizen nichts Spannendes finden können übrigens.
Die Lärchen. Das ist
ein Kraut.
Die Lärchen sangen hoch in der Luft und die Bienen summten im Buchweizen. Das muss aber...
Ein warmer Herbst.
Ja, ein verdammt warmer Herbst gewesen.
Wobei, also Bienen nicht, aber ich habe mich ja gestern, habe ich mich ja quasi selber durch eine Wespe stechen lassen.
Ach, auch schön. Mhm. Das ist doch mal was.
Nee. Das war super. Weißt du, draußen 12 Grad. Ja.
Und du triffst die letzte lebende
Wespe. Wespe bei uns irgendwie fliegt durchs Schlafzimmerfenster, setzt sich an meinen Nacken. Ich denke, was juckt da? Schlag mit der flachen Hand drauf und dann brannte
es. Ah, scheiße.
Ja.
Die Leute gingen in ihrem Sonntagsstart zur Kirche und alle Geschöpfe waren vergnügt, auch der Igel. Okay, Zoom auf den Igel. Hallo, ich bin der vergnügte Igel.
Ist das wirklich, ne? Also so rein von der Erzähltechnik her, es ist wirklich wie so ein Filmanfang. Die Kamera geht so über die Wiese mit dem Buchweizen, zeigt so das Dorf und dann zoomt sie langsam an den Igel, der in seiner Tür steht, wie du gleich vorlesen wirst.
Er stand vor seiner Tür, fängt wirklich so ein bisschen an wie der kleine Hobbit.
Ja, genau.
Hatte die Arme verschränkt. Und guckte im Morgenwind hinaus und trällerte ein kleines Liedchen vor sich hin.
Ups, ja. Du hast aber recht.
Hm?
Aber du hast recht, es ist wirklich wie die Anfangssequenz, ja noch nicht mal, ich weiß nicht, Hobbit habe ich nicht gesehen, aber die Anfangssequenz von Herr der Ringe 1.
So ein bisschen schon, ne?
Wenn die Kamera mit Gandalf ins Auenland fährt und dann langsam eben vor dem Hobbit-Haus anhält.
Genau an diese Szene muss ich jetzt auch gerade denken. Ich weiß auch nicht, ob es in der kleinen Hobbit auftaucht oder wo.
Aber andersrum zeigt es natürlich auch, dass auch Film-Kamerafahrten letztlich nur Erzählperspektiven sind. Und dass der Zoom auch schon in einem Märchen, das im 19. Jahrhundert verschriftlicht wurde, angelegt ist. Dass man vom Großen ins Kleine erzählt. Das ganz.
Das ist jetzt auch, das habe ich auch bei Breaking Bad, habe ich doch noch Zeit genug nebenbei mir so ein bisschen, so wie sie, also da gibt es eine Folge ist ja lustig, da geht es wirklich im Wesentlichen, ich glaube wirklich die ganze Folge darum, eine Fliege zu jagen, die zu töten.
Oh, nicht schlecht.
Und es gelingt ihnen am Ende, die Fliege ist tot, so viel soll ich schon verraten. Aber ist ganz spannend erzählt und das ist halt sowohl von, wie, dass man auch so ein bisschen Zeit hat zum Nachdenken und so ein bisschen auch darauf zu achten, wie sie es hintricksen, dass die Fliege, die muss ja an einer Stelle, muss die ja fliegen, dann muss sie in der nächsten quasi noch auf demselben Bild sitzen und so. Mhm. Und wie sie es natürlich alles ohne Fliege, sondern mit irgendwo hingeklebten Props geschafft haben, das so hinzukriegen. Das war ganz spannend.
Okay.
Und auch so ein bisschen was sozusagen, wie so Geschichten erzählt werden durch Kamerafahrten. Das sind, da sind die nämlich ganz gut drin. Oder vielleicht doch nicht so gut, weil ich es mir auffällt oder ich weiß nicht, aber es ist... Hm. Naja. Ups. Oh, Kater. Jetzt habe ich den Kater
wieder. Was hast du gemacht?
Den, durch Abstellen den Kater vertrieben.
Das arme Tier.
Ja, ja, das ist ein bisschen schreckhaft.
Irgendwas wollte ich gerade noch zu. Entschuldigung, ich wollte noch unterbrechen. Ja? Wegen den. Ja, ich finde es sozusagen, wenn man, dass man hier eine quasi Filmtechnik sieht, um eine Geschichte anzufangen zu erzählen, finde ich einfach insofern spannend, weil ich, je länger ich darüber nachdenke, von den Medienbruchtheorien nichts halte.
Medienbruchtheorien?
Naja, unser gemeinsamer Freund Micha Seemann war oder ist ja ein großer Fan von Marshall McLuhan, der irgendwie die großen Medienbrüche darstellt und das Internet eben als den supergroßen Medienbruch nach dem, also Papier wird ersetzt durch Funk, durch Fernsehen, ja, durch Internet. Ja?
Ja.
Immer so die harte Revolution.
Mhm.
Und ich halte das für Quatsch, weil letztlich geht es darum, Dinge zu erzählen mit den jeweils möglichen technischen Mitteln. Ja,
und, ja, okay.
Hm. Und du siehst halt, ja, in einem Märchen, das jemand vor über 200 Jahren aufgeschrieben hat, oder vor gut 200 Jahren aufgeschrieben hat, gibt es sozusagen Erzähltechniken, die dem Zoom der Kamera entsprechen.
Das stimmt.
Ja. Das heißt, das Neue mag zwar sein, dass man nicht mehr den Federkiel auf das Papier packt oder eben die den Bleisatzbuchstaben aufs Papier druckt für das Märchenbuch, sondern man filmt's halt, ne? Oder baut die Geschichte digital nach, was auch immer. Also du hast neue Techniken, aber die Erzählen bleibt das Gleiche. Und gleichzeitig ist auch in der Technik so eine Tradition implementiert. Hier der Lothar Müller, den ich auch schon 100-mal lobend mit seinem tollen Buch Die weiße Magie, die Geschichte des Papiers, erwähnt habe, der zeigt es so schön, wenn alle sagen, papierloses Büro und so weiter, also nicht nur, dass wir alle davon weit entfernt sind, nein, Papier ist an so vielen Stellen so mächtig in unserer Gesellschaft seit 2000 Jahren, dass selbst der Computer ja nicht ohne Anleihen beim Papier auskommt. Also, dass bei Word in einem Textverarbeitungsprogramm wir immer noch irgendwie in DIN A4-Format denken und in allen OpenOffice und LibreOffice und so weiter auch. Sozusagen, dass wir unsere Texte immer noch auf Seiten schreiben. Das ändert sich langsam,
ja, aber sicher
mit Blog-Software und mit Blog-Editoren und so weiter. Aber trotzdem gibt es noch viel. Oder das klassische Beispiel, wenn du auf deinem Rechner eine Datei löscht, dann schmeißt du sie in den Papierkorb und fast jedes Betriebssystem hat per Default ein raschelndes Papiergeräusch eingestellt, wenn du etwas wegschmeißt.
Ja, na, das ist aber, ich meine, das ist die bewusste Desktop-Metapher, die sie da damals gewählt haben,
ja, mit klar, dem Macintosh. Aber die ist wirkmächtig. Ne? Du kannst ja das Neue nicht einführen, ohne das Alte zu zitieren.
Das stimmt.
Und vieles vom Neuen ist im Alten schon längst angelegt.
Das stimmt auch, wobei gerade im Digitalen würde ich sagen, Jetzt gibt es ja seit gestern iOS 7. Und da haben sie ja gerade diese Anleihen ja massiv über den Haufen geworfen. Ist ja alles weg. Das, wie hieß es gleich?
iOS 7 ist das Betriebssystem für
von Apple.
iPhone und,
genau,
und iPad.
Ne? Genau. Und da gibt es die neue Version von und die sieht halt sehr radikal anders aus. Und die war, vorher war die halt sehr skeuomorphistisch, wie der Begriff dafür ist. Also dieser. Und ein Wort, was in den letzten Jahren sehr beliebt geworden ist, also gerade die Kalender-App und sowas, so diese ganzen Sachen, die sind ja wirklich sehr krass gewesen.
Oh. Ja.
Ach man, jetzt hab ich schon wieder das Bild verloren. Ich habe keine Ahnung, warum nehmen wir das Bild. Und und das haben sie jetzt gerade alles abgeschafft. Und da sind dann so lustige Sachen drin. Ich habe zum Beispiel gestern habe ich, also es gibt irgendwie so eine App in so einem Bundle, also so zum verbilligten Preis. Ich habe von dieser App noch nie was vorher gehört. Das ist irgendeine Notizen-App. Und das Icon dieser Notizen-App ist eine abgeheftete Diskette.
Okay, das ist lustig.
Und das ist schon wieder, also erstens abgeheftet in einem Hefter offensichtlich, also durchlöchert.
Das ist immer noch eine Anleihe ans Papier.
Das ist immer noch eine Anleihe ans Papier. Und dann aber eine 3,5 Zoll Diskette.
Ja.
Also auch ein Medium, was
alt ist,
aber, was auch schön, schon lange niemand mehr gesehen
schöner,
hat.
Ist ein schöner Gag.
Ja. Und das für Notizen. Also ich fand das Icon nur so mittelgut, aber also es war ein schön gemachtes Icon, aber ich finde die Idee der Disketten, das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Aber
also sozusagen die Grundthese dahinter, die ich sehr einleuchtend finde, ist ja nicht, es gibt nichts Neues und es verändert
sich nichts,
sondern die Grundthese ist, es sind einfach keine Brüche, sondern es sind Übergänge, die mal mehr, mal weniger disruptiv sind, aber meistens eher weniger.
Naja, da muss ich, also da würde ich vielleicht eher sagen, es sind Brüche, also da würde ich, ja, Brüche, die, damit sie uns nicht so schwer fallen, ein bisschen sanfter dargestellt werden. Ein bisschen abgeschliffen werden.
Oder die so hart gar nicht gehen, weil das Alte einfach zu mächtig ist. Also gar nicht, weißt du, ich muss jetzt beim Film nichts keine neue Erzähltechnik erfinden, wenn das Hineinzoomen, um langsam wieder auf unser Märchen zu kommen,
yeah,
wenn das Hineinzoomen einfach gut funktioniert. Ja?
Aber es hat sicherlich lange Zeit gebraucht, bis jemand auf die Idee kam, den Zoom überhaupt zu verwenden.
Ja,
also ich meine, das jetzt so einfach gelingt und dass uns da sogar eine Parallele auffällt, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Das mag selbstverständlich sein, nachdem das erste Mal ein Mensch den Zoom erstens gefunden hat und zweitens so eingesetzt hat, um sich
Klar, aber setzt er den, aber die spannende Frage wäre ja jetzt, setzt jemand die technische Innovation des Zooms ein, weil er es kann?
Ne?
Und
ja,
er denkt, oh geil, neu, und dann stellt nachher einer fest, cool, das ist ja wie bei der Erzählung. Oder ist da jemand, der Filme dreht und mit der Technik rumexperimentiert, weil er unbedingt diese Erzählstrategie des Hineinzoomens in Film übersetzen will?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden.
Ja, eben. Aber das ist genau diese Überlagerung von Alten und Neuen, die eben kein Bruch da ist, sondern die so einen Übergang macht.
Ja, ich würde sagen, aber im Endeffekt, wenn man ein bisschen weiter wegtritt und so aus einem Abstand von 50 Jahren, sieht das dann schon sehr nach Bruch aus, glaube ich. Auch wenn es den Leuten vielleicht in dem Moment gar nicht so aufgefallen ist.
Ich würde jetzt gerade beim Wegtreten eher den Übergang sehen, aber...
Ja, also der Igel hat weder Bruch noch Übergang, sondern...
Dem geht's einfach gut.
Der steht vor seiner Tür, hat genau, die Arme verschränkt. Aber das ist wirklich, das ist ein schönes Bild. Das ist so richtig so.
Ja.
Er guckt in den Morgenwind hinaus und trällert ein kleines Liedchen vor sich hin. So gut und so schlecht, wie am Sonntagmorgen ein Igel eben zu singen pflegt.
Das ist ein schöner Satz.
Ja.
Oh, scheiße, ich habe den ganzen Samstag in der Igelkneipe gesoffen.
Ach, meinst du, das bezieht sich nur darauf?
Nein, natürlich nicht. Das kann sich jetzt jeder ausdenken, wie er will. Aber du kannst dir natürlich auch den fröhlichen, asketischen Frühaufsteher denken, der hier im Frühtau die Zwerge...
Na, so ein Igel, denkt man sich doch eher so ein bisschen gemütlicher.
Ein Bäuchlein, ne? So ein bisschen Bauchansatz.
Ja, so aber durchaus aber auch ein Geselle, der schon bei Zeiten ins Bett geht und nicht unbedingt so die Nacht in der Kneipe verbringt, okay, oder?
Nicht so wie ich.
Ich weiß nicht. Also ich sehe ihn eher so mit einem Tee als mit einem Bier.
Mit einem warmen Bier vielleicht?
Mit einem warmen, ein warmes Bier am Samstagabend ist okay.
Okay, gut.
Während er nun so vor sich hinsang, fiel ihm plötzlich ein, er könnte doch, während seine Frau die Kinder wusch und ankleidete. So, jetzt zum Beispiel, das ist relativ schwer, das wieder hinzukriegen, das Erzählerische mit der Kamera einzufangen. Ein bisschen im Feld spazieren gehen und nachsehen, wie die Steckrüben standen. Die Steckrüben waren ganz nah bei seinem Haus und er pflegte sie mit seiner Familie zu essen. Darum sah er sie auch als die seinigen an. Klar, wenn man die isst, dann sind sie spätestens danach sind's die eigenen.
Ja. Steckrüben, wer es mag, ne? Andererseits, wir hatten ja nichts, ne?
Aber es ist jetzt auch kein armer Igel. Also wenn er Steckrüben nicht mögen würde, dann würde er woanders hinziehen und sich da was zu essen holen.
Ja.
Oder? Würde ich so schon sehen.
Aber Steckrüben sind so sozusagen das absolute Notessen irgendwie in der so der berühmte Steckrübenwinter.
Das stimmt.
Und solche Dinge.
Aber ich würde es. Ja, aber. Also er klingt doch jetzt so...
Der klingt zufrieden,
stimmt. Der klingt zufrieden.
Und er ist sehr, sehr patriarchal, weil er...
Nicht auf die Idee kommt, seiner Frau zu helfen.
Genau.
Ja, klar.
Naja, er ist so ein typischer Patriarch im 19. Jahrhundert.
Ja, genau. Mhm. Aber auch das passt zu der Rolle ganz gut.
Ja. Der ist ganz hübsch gezeichnet so.
Gedacht, getan. Er schloss die Haustür hinter sich und schlug den Weg zum Feld ein. Er war noch nicht sehr weit und wollte gerade um den Schlehenbusch herum, der vor dem Feld stand, als er den Hasen erblickte, der in ähnlichen Geschäften ausgegangen war, nämlich um seinen Kohl zu besehen. Jetzt wird es so politisch. Oh, der hat lange gedauert.
Ja, ich habe gerade kurz überlegt, warum der Hase jetzt auf seinen Kohl aufpasst und der Igel auf seine Steckrübe. Aber bei Hase hätte ich ja jetzt an Karotten gedacht. Und bei Steckrübe nicht an Igel, weil ich habe keine Ahnung, was Igel essen, ehrlich gesagt.
Also so, man hat immer das Klischee von dem Igel, der einen Apfel auf dem Rücken hat.
Ja, weil der ihm da halt draufgefallen ist auf seine Stacheln, aber deswegen isst er den ja noch nicht.
Doch, ich glaube, die Igel essen, also ich kann ja sehr gut sagen, was Igel essen. Igel sind Allesfresser.
Okay.
Und ernähren sich von Schnecken sehr gerne, also fleischlich.
Lecker.
Ich glaube auch
gerne. Das am Veggie Day heute.
Ich glaube manchmal auch Mäuse. Ja. Und also insofern ist Steckrüben jetzt vielleicht tatsächlich nicht so die allerbeste Idee. Aber ich glaube, so Äpfel und Nüsse und sowas durchaus auch.
Igel.
Genau. Und Igel sind sehr, sehr laut.
Ja, wieso?
Die machen einfach sehr viel Krach. Meine Eltern hatten mal Igel bei sich im Garten. Da hat einer im Kompost gewohnt.
Ja, Igel essen wirklich vor allem andere Tiere. Habe ich gerade auch nochmal geschaut.
Und da haben sie denen mal irgendwie Fisch hingeworfen oder sowas, der vom Grillen übrig war. Und dann haben sich da die Igel drum. Und dann war das ein elendes Geschnaufe. Und ich weiß nicht, ob die sich dann zwischendurch noch irgendwann gepaart haben. Das war ein noch lauteres Geschnaufe. Aber die schnaufen schon ziemlich rum die ganze Zeit. Also es ist so.
Die Nahrung der Igel besteht in erster Linie aus Wirbellosen, beispielsweise Insekten, deren Larven sowie Ringelwürmern. Sie nehmen aber auch kleine Wirbeltiere und Aas zu sich. In kleinem Ausmaß verzehren sie auch pflanzliches Material wie Wurzeln und Früchte. Falsch ist die Behauptung, dass Igel ihre Nahrungsvorräte auf den Stacheln lagern.
Mist!
Zwar finden sich manchmal Blätter oder Früchte auf ihrem Rücken aufgespießt, allerdings ernähren sich die Tiere nicht davon. Sie nehmen diesen Ballast unabsichtlich auf, beispielsweise in ihrem Nest, und scheinen danach keinen großen Eifer in dessen Entfernung zu legen.
Das hat aber auch jemand, das ist Wikipedia.
Ich liebe den Stil von Wikipedia. Wenn da so eine, in so Spezialgebieten, gerade Biologie, da schreiben, das ist so eine ganz eigene Art von Nerdsprache, ja. Bio-Nerds, die schreiben so unglaublich witzig, da könnte ich stundenlang drin rumlesen.
Das ist sehr schön. Ja, das ist, hat aber so ein bisschen auch was von Beamtendeutsch.
Ja, ne, auf so eine Art.
Ja, ist wahrscheinlich auch.
Das ganz, was ich gerade vorgelesen habe, ist aus der Abschnitt Nahrung aus dem Wikipedia-Eintrag über Igel.
Als der Igel den Hasen sah, wünschte er ihm freundlich einen guten Morgen. Der Hase aber, der auf seine Weise ein vornehmer Herr war und grausam hochfahrend noch dazu. Ah, siehst du gar nicht so
einen Attacker. Also so ein Arschloch?
Ja,
so,
okay. Schon. BMW-Facher.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, habe ich gesagt.
Was hab ich Wieso? Gesagt?
Keine Ahnung, ich habe einfach so, ich habe keine Ahnung.
Ich komme ja, wie ich mittlerweile schon 100 Mal erzählt habe, aus Schwaben. Und da gibt es natürlich einen gewissen Lokalpatriotismus.
Da muss man Mercedes fahren.
Genau.
Oder Porsche.
Genau. Ich muss aber zugeben, langsam aber sicher, nach viel zu langer Zeit in Berlin, und so schleift das ja alles ab. Und ich bin vor längerem mal ein bayerisches Produkt als Mietwagen gefahren. Und die sind gar nicht schlecht, die Autos. So.
Also ich fahre auch hin und wieder mal mit DriveNow BMWs, aber...
Die meinte ich jetzt gar nicht.
Ach so.
Mit dem bin ich auch schon gefahren, ja. Wobei ich da mehr so Minis meistens hatte.
Immer das, was man halt erwischt, ne?
Aber ich bin mal irgendwann mit so einem kleinen 1er BMW irgendwie nach Brandenburg gefahren, das war...
Ich bin auch neulich mit einem 1er BMW nach Brandenburg gefahren und es war auch alles ganz toll. Das hatte auch so ein Schiebedach. Da habe ich mir einen Sonnenbrand auf der Glatze geholt beim Autofahren. Und
Scheiße, BMW ist schuld, dass der Max einen Sonnenbrand auf der Glatze hatte.
Nicht mein Sonnenbrand, sondern mir ist dann am Abend, so einen leichten Sonnenstich, mir ist dann am Abend irgendwann so ein bisschen...
Das ist ja nicht schön.
Ein bisschen schlecht geworden. Mhm. Also es ging, es war jetzt alles noch, aber so ein bisschen schummerig wurde mir. Und so weit ist es schon gekommen. Beim mit offenem Dach im Sommerfahren sich auf der Glatze Ja, naja. Und aber da könntest du ja auch ein Lied von singen. Das hat dann. Ja, das, man kann die fahren, aber ich finde es auch, ich hole mir jetzt hin und wieder bei Flinkster hier irgendwie so ein Ford Focus, Ford weiß der Teufel was.
Ja.
Und das ist irgendwie ein Auto, zum Beispiel bei dem BMW, wenn ich den, da ist der Blinker, wenn man den Blinker anstellt, weißt du, wenn man den so einlegt, so runterdrückt, und dann stellt man fest, dann ist man aber nicht stark genug um die Kurve gefahren, dass der Blinker automatisch wieder ausgeht.
Das heißt, ist bei ganz vielen modernen Autos
ja.
So. Das nervt voll. Ne?
Und dann kriegt man, wie kriege ich den Blinker wieder aus? Wenn man den dann nach oben in die andere Richtung, dann blinkt er in die andere Richtung. Ja,
das Problem habe ich auch. Das ist einer der Gründe, warum ich mittlerweile wieder ganz ungern Auto fahre, weil ich bei all, völlig egal welche Marke, ja. Das geht mir mit dem Mini so, das geht mit dem BMW so, das ging mir bei einem Audi so. Ich krieg die Blinker nicht. Ich blink permanent gerade in der Stadt. Blinkt das Auto blinkt permanent links, rechts irgendwo hin, weil ich zu doof bin. Das ist nicht wie früher, weißt du?
Genau.
Bei meinem Fiat Panda vor 15 Jahren, da musstest du irgendwie mit Muskelkraft arbeiten, um den Blinker an- und auszukriegen.
Ja. Und bei diesem Ford Fiesta oder was auch immer das ist, da ist das noch so. Damit komme ich klar. Das ist, ja. Ich werde wahrscheinlich irgendwann, wenn ich mir mal jemals wieder ein Auto kaufe, dann wird es irgendwie eine 30 alte Jahre. Dann haben alle schon Elektroautos, bla bla bla. Und ich aber noch mit so einer alten Benzinmöhre.
Das beruhigt mich jetzt, dass mein Ober-Nerd-Freund Max, der irgendwie seine komplette Wohnung so digitalisiert hat und so weiter, beim Autofahren ähnlich analog drauf ist wie ich, weil er mit den Blinkern und ihren Relais nicht klarkommt.
Wohingegen diese Sporttaste beim BMW, die finde ich schon lustig. Die
ist geil, ne?
Ja, das ist irgendwie, Da ist Diana schlecht geworden.
Ja, gut. Da bist du aber auch du mit Schuld dran, weil die Sporttaste allein macht's nicht, ne? Da muss man dann auch entsprechend fahren.
Das passiert dann aber wirklich fast von alleine. Also das ist so viel,
naja.
So viel Sanftmut habe ich dann vielleicht nicht im Gasfuß. Also. Naja.
Ja, ich... Wir haben, genau, also Flinkster, Drive Now, Car2Go, wir haben ein bisschen gerade
darüber Multicity.
Gesprochen. Multicity. Multicity mit 2E, ne? City, mit,
ja.
Ich glaube. Jedenfalls alles Carsharing-Anbieter in großen deutschen Städten. Und Flinkster ist aber so scheiße teuer, oder?
Nö, gar nicht. Geht? Nee, überhaupt nicht. Das ist, ja. Flinkster ist einfach ein anderes Prinzip. Flinkster ist halt, ist halt so richtig klassisches Carsharing.
Mhm.
Also du buchst vorher.
Mhm.
Und sagst, ich hätte gern dann und dann von so und so bis so und so ein Auto. Und dann zahlt man für diesen Ford 5 € pro Stunde. Plus nochmal irgendwie ab einer gewissen Kilometerzahl eine Kilometerpauschale obendrauf.
Okay, das heißt, der ist für so mittellange Sachen. Also, um einmal kurz, was weiß ich, von Moabit nach Prenzlauer Berg zu fahren, ist
das. Nee, du musst den auch an derselben Station wieder abstellen, wo du ihn abgeholt hast.
Da musst du schon ein bisschen Plan haben, was du vorhast.
Da musst du schon, aber wenn du so irgendwie zum Baden fahren, so an den See mal für 3 Stunden oder sowas, dafür ist der wie gemacht oder um Sachen. Und was halt sehr cool ist, dadurch, der hat seine festen Parkplätze. Mhm. Gerade hier in der Gegend haben die relativ viele davon. Und also du weißt, wo die
Karre abholt. Im hippen Prenzlauer Berg,
genau, wo das alles
macht. Asi Moabit natürlich nicht.
Ich weiß nicht, die gibt's eigentlich überall.
Doch,
also
die stehen
das ist,
da auch rum. Vor allem am Hauptbahnhof stehen sie rum.
Genau, und die haben dann immer so, die haben feste Stationen und du weißt, wo du, also dann kannst du mit dem Rad hinfahren, schließt direkt quasi an dem Halteverbotsschild, wo dran steht, hier noch Carsharing-Auto, kannst du dein Fahrrad anschließen, fährst mit dem Auto los, kommst dann 2 Stunden wieder und nimmst dein Fahrrad wieder direkt wieder mit und du hast einen Parkplatz. Das ist ja auch, also ich meine, das ist eine Menge wert. Ich finde das gar nicht so schlecht. Und sind haben halt eher...
Ja, das Parkplatz ist hier bei euch im Prenzlauer Berg ein Thema, das glaube ich.
Mhm. Und das ist so. So, ich probiere die jetzt alle aus.
Alle Carsharing-Programme.
Alle Carsharing-Dienste. Bis keiner mehr übrig ist. Obwohl die monatliche Gebühren, die mache ich nicht. So.
Ja.
Als der Igel den Hasen sah, wünschte er ihm einen freundlichen guten Morgen. Dann haben sie ein bisschen mehr bewegt. Der Hase aber, der auf seine Weise ein vornehmer Herr war und grausam hochfahrend noch dazu, antwortete gar nicht auf des Igels Gruß, sondern sagte mit höhnischer Miene: Wie kommt es, dass du hier schon so am frühen Morgen im Feld herumläufst? Okay, ich mag den Igel nicht.
Den Igel?
Ja.
Den Hasen?
Nee, das hat auch der Igel gesagt.
Nein.
Achso, antworte gar nicht. Achso, der Hase. Achso, der Hase aber. Achso, der Igel ist total nett und der Hase. Was ist denn das für ein Arschlochhase?
Ja, sag ich doch.
Arschlochhase.
Wie kommt es, dass du hier schon so am frühen Morgen im Feld herumläufst? Ey, was machst du hier?
Was für ein dämlicher Arschlochhase.
Und jetzt sagt der Igel, ich gehe spazieren.
Stimmt, das hast du gerade sehr schön gesagt. Das kann man so ein bisschen Spazieren? Lachte der Hase. Du könntest deine Beine schon zu besseren Dingen gebrauchen. Dieser Satz, den ich gerade gesagt habe, hat zwar keinen Sinn gemacht, aber ich tue trotzdem so. Diese Antwort verdroß den Igel sehr, kann ich gut verstehen, weil wozu denn? Wozu könnte man das denn gebrauchen? Ist das wieder irgend so ein Mittelalterwitz, den wir einfach nicht verstehen?
Nein, das ist quasi wie soll ich das jetzt sagen? Also der Hase, den wir wissen, Hasen haben lange Hinterläufe, können Haken schlagen.
Ja, ja, können sehr schnell laufen.
Und der kleine, gemütliche, dicke Igel mit den krummen Beinen. Ja,
ja, klar.
Das ist so, das ist so quasi so ähnlich wie, ey, du bist zu fett, ja? So, das Gegenteil von Body Acceptance, was der Hase da macht.
Aber du könntest deine Beine schon zu besseren Dingen gebrauchen? Das ist, na gut.
Ja, rumlaufen kannst du damit nicht.
Ach so.
So, nach dem Motto.
Ach so, okay.
So fett wie du bist, kannst du damit nicht rumlaufen.
Diese Antwort verdroß den Igel sehr. Und er stach ihn mit seinen Stacheln. Der Hase schrie kurz auf und er ist auf in seinem Blut. Nein. Alles kann
das. Das war die Splatter-Version.
Das war wieder die Splatter-Version.
Da müssten wir jetzt mit Sabria zusammenlesen. Genau. Aber nein. Wo du jetzt eh schon am Unterbrechen bist, Frakturfreak fragt gerade im Chat, warum wir nicht die plattdeutsche Version lesen. Wir haben damit angefangen, mussten dann aber nach wenigen Sätzen feststellen, dass wir es selber fast nicht verstehen, weil wir nun mal kein Plattdeutsch können. Wir haben aber die Links dazu, geben wir natürlich dann für die Konserve mit, dann kann jeder dann auf Plattdeutsch, also damit sozusagen in der Fassung, in der es die Grimms aufgeschrieben haben, nachlesen.
Mein Opa konnte Plattdeutsch.
Ja, meine Oma auch, aber die kam auch aus dem Norden. Ich ja nicht.
Mein Opa nicht. Doch, na, aus dem Nordosten.
Ja. Das hatten wir, erinnerst du dich, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal drüber geredet, über die Benrather Linie?
Was? Nee.
War es nicht mit dir?
Ich glaube nicht.
Diese, sozusagen die Linie, die sich so schräg durch Deutschland zieht, zwischen Niederdeutsch und hochdeutschen Dialekten. Und Plattdeutsch ist der niederdeutsche Dialekt.
Ach so, und Hochdeutsch ist also südliche. Ja, das doch, südliche, das, ja, genau. Doch.
Da haben wir uns unterhalten, genau. Und Plattdeutsch ist in der Regel der alles Niederdeutsche. Und deshalb muss man da ein Stück weit aus dem Norden kommen, wenn man das können will.
Aber warum haben die das auf Plattdeutsch aufgeschrieben?
Ja, weil das ja die Fiktion hinter der Sammlung ist, dass sie es so aufschreiben wollten,
wie es ihnen
gesagt wurde. Was, wie wir jetzt nach 4 Jahren wissen, natürlich Verarsche der eigenen Kundschaft ist. Aber hier zumindest gehen sie doch so weit dem Mündlichen nach, dass sie eben Märchen, die sie aus Norddeutschland kennen, in Plattdeutsch wiedergeben.
Also hätte es das Aufnahmegerät schon gegeben, sie hätten ein Aufnahmegerät verwendet.
Naja, wahrscheinlich, um es dann nachher trotzdem nachzubearbeiten. Du weißt ja, wie wir bearbeitete Versionen gefunden haben.
Ja, ja, klar.
Aber es hilft natürlich zu tun, als ob man lauter mündlich wiedergegebene Sachen gesammelt hätte, wenn man dann verschiedene Mundarten des Deutschen mitsammelt.
Oh, das ist echt ganz putzig. Diese Antwort verdroß den Igel sehr. Er kann es vertragen, aber auf seine Beine lässt er nichts kommen, gerade weil sie von Natur aus krumm sind. Das ist ein erstaunlich unkrummes Märchen. Also es ist so vom Erzählstil, macht das jetzt nicht unbedingt den Eindruck wie erste Auflage und direkt aus dem Maul und weiß der Teufel was, sondern es ist einfach gut erzählt.
Da können wir jetzt an dem Punkt wirklich nochmal zurückspringen in das Plattdeutsche.
Genau. Wie kummelt es denn, dass du hier Albi so frohen Morgen im Felde rumläppst? Egal spazieren, sagte der Zwienigel. Zwienigel. Spazieren, lachte der Has. Mit Ducht, du kunst die Beine auch wohl zu bettern Dingen gebruken. Diese Antwort verdröht den Zwienigel ungeheuer, denn alles kunhe verträgen. Aber und seine Biene? Bien lette nix kommen, eben weil sie von Natur zieführen.
Also siehst du, das ist auch im Plattdeutschen genauso gut erzählt. Das ist ja wirklich die wörtliche Übertragung.
Ja, krass. Ja. Ha. Du willst dir wohl, bildest dir wohl ein, du könntest mit deinen Beinen mehr ausrichten, sagte er. Das will ich meinen, sagte der Hase. Nun, das kommt auf den Versuch an, meinte der Igel. Ich wette, wenn wir um die Wette laufen, ich lauf schneller als du. Ich kann länger als sie.
Ja.
Warte genau. Mal, wo ist denn, ich überlege gerade, wo Hase und Igel noch auftauchen.
Wie meinst also, du?
Ich als alter Mac-User, da gibt es im Englischen ist das ja nicht der Hase und der Igel, sondern Hase und die Schildkröte.
Mhm.
Warum auch immer. Und es gibt, ich weiß leider, also ich habe selber mal eine App geschrieben, in der wir für Geschwindigkeit Hase und Schildkröte verwenden. Also da ist dann einfach so ein, weißt du, so ein Schieberegler, wo man die Geschwindigkeit einstellen kann und da sind dann so Bilder von Hase und Schildkröte dran. Und ich weiß, das war früher mal auf alten Macs, war das so das Symbol für, also ganz, ganz früher konnte man damit irgendeine Geschwindigkeit einstellen und da war auch Hase und Schildkröte. Aber ich weiß nicht mehr, wofür das war.
Okay.
Wieder Skio, ist das das Skiomorphismus oder ist das Märchenmorphismus?
Na, es ist ein Zitat. Erstmal ist es eine intertextuelle Anspielung.
Nee, ist ja gar nicht
intertextuell. Ja, klar, es ist intertextuell.
Intertextuell heißt nicht, es muss kein Text sein.
Doch, aber da brauchst du einen weiten Textbegriff.
Ach so.
Also wenn du Hase und Igel nimmst, dann ist das entweder ja im Menü für den User so genannt oder du hast es irgendwo im Code so benannt.
Ja, das sind so kleine Bildchen.
Ja, also letztlich auch Text.
Okay.
Eine Zeicheninformation, die der Gegenüber aufnimmt.
Ja. Ja, gut.
Ich gebe zu, es ist ein sehr weiter Textbegriff, aber kann man ja mal machen.
Nun, das kommt auf einen Versuch an, meinte der Igel. Ich wette.
Selbstbewusst ist er ja, ne?
Ich wette, wenn wir um die Wette laufen, ich lauf schneller als du. Du mit deinen krummen Beinen, sagte der Hase, das ist ja zum Lachen. Aber wenn du so große Lust hast, was gilt die Wette? Ein Golddukaten und eine Flasche Branntwein. Okay, so viel zum Thema trink kein Bier, sagt der Igel.
Ich habe ja also zu dem Thema, neben dem, dass die Tage, ich glaube, auf Spiegel Online ein Artikel eines, oder ein Interview mit einem Arzt war, der das Thema Alkoholismus in Deutschland als größtes Drogenproblem überhaupt irgendwie so klar gemacht hat und die Verharmlosung von regelmäßigem Alkoholkonsum.
Na, Taz war da auch, ich habe es nicht gelesen.
Vielleicht war es auch Taz, weiß ich nicht. Jedenfalls, also anders, die Gegenseite ist ja, was ich als vor lang, vielen Jahren mal lernen musste, als ich in Weimar im Schillerhaus war. Da, wo Friedrich Schiller gelebt hat.
Ja, klar. Ach so, in dem Schillerhaus.
Ja, in dem Schillerhaus.
Ich dachte, du meintest in dem Schillerhaus, das...
Ja, genau. danke. Jedenfalls hat Herr Schiller unglaubliche Unmengen Wein gekauft pro Woche.
Aber nie getrunken?
Doch, auch.
Ach so.
Und die Erklärung, neben dem, dass er wahrscheinlich, ich meine, der hat sich auch faulige Äpfel in den Schreibtisch gelegt, um sich von den Düften inspirieren zu lassen. Also wahrscheinlich war der schon drauf, ja. Aber die Erklärung, warum damals so viel Alkohol getrunken wurde, war ganz einfach, weil es kein sauberes Trinkwasser gab.
Ja, das ist ja ein bekanntes Phänomen.
Also die Menschen haben früher, als es kein fließend sauberes Wasser gab, zumindest in unseren Breitengraden, viel mehr Alkohol gesoffen, weil der Alkohol immer noch, also alkoholisierte Getränke immer noch verträglicher waren als das Wasser, was man so irgendwie aus dem Brunnen schöpfen konnte.
Also hier beim Dom von Florenz, glaube ich. Oder Siena, ich weiß es nicht mehr. Bei einem dieser Dome auf jeden Fall habe ich auch gehört, dass da jeder Bauarbeiter dem so und so viel Wein pro Tag zustanden, weil einfach. Und das, was ich mir schon sehr lustig vorstellte, also das ist irgendwann mal sehr hoch gewesen, so ein Dom. Also die brauchten dann schon eine sehr erkleckliche Zeit, um oben anzukommen überhaupt. Auf dem Dom. Und
dann waren sie völlig besoffen.
Und dann haben sie nichts geschafft, wer hat das gewonnen hat. Also eigentlich doch relativ wenig erstaunlich, dass so eine Kirchenbauten mal ein paar hundert Jahre gedauert haben. Das ist durchaus nicht, das muss man einfach mal sagen. Einen Golddukaten und eine Flasche Branntwein. Aber Branntwein ist schon...
Was? Ja, Branntwein ist schon ein bisschen härter, das wohl.
Das ist jetzt schon nicht mehr einfach nur so. Ich habe Angst, das Trinkwasser könnte versaut sein.
Das stimmt. Ich suche gerade, ich glaube, ich habe sofort gleich bald den Link auf den Artikel. Das war, hier habe ich ihn, genau.
Genau,
das doch, ist, du hast Taz.
Ja, das Bild.
In der Taz war das. Ein Interview mit dem Hepatologen, whatever Hepatologe meint.
Und das Bild vom vom gemütlichen Winzer, ne?
Genau, das falsches Bild vom gemütlichen Winzer.
Das ist,
heißt es.
Da, ich war mit meinem Schwiegervater jetzt, ja.
Ja.
Mit dem waren wir, da waren wir irgendwann mal, der ist, das ist eigentlich sehr angenehm, der ist im Hunsrück ist der Arzt, so Landarzt, richtig, wenn man sich das vorstellt. Liebt seinen Beruf, ist mittlerweile über 70 und macht das jetzt wieder. Also zwischendurch muss da mal die Zulassung abgeben, aber weil so ein großer Ärztemangel da besteht, macht er das jetzt wieder. Und ich glaube, der ist auch ein ziemlich guter Arzt. Also der ist kein Top-Chirurg, aber ich glaube, der ist so, die Leute kommen gern zu dem, weil der ist einfach, der ist verbindlich und freundlich und
der hat immer die Happy Pills dabei.
Und genau, und macht auch Hausbesuche, was ja hier so, wenn man, also ich wusste bis vor kurzem nicht mal, dass es sowas wie Hausbesuche nach 1950 überhaupt noch gab. Für mich kam das für
Babys und alte Menschen.
Für Babys auch?
Ja, für Babys auch.
Okay, also ich habe das wirklich, es war mir komplett unbekannt. Und er macht das zum Beispiel relativ häufig mal. Und kriegt dann auch selbstverständlich natürlich dafür immer mal Schnäpse und sowas. Und mit dem zusammen waren wir bei einem Winzer, also da gibt's ja auch ganz guten Wein in der Gegend. Mhm. Der hat auch auf unserer Hochzeit hat er auch den Wein, den hat der Vater spendiert.
Nein, nicht schlecht.
Haben wir noch 14 Kisten von dem Keller.
Das reicht für eine Weile.
Das reicht noch eine Weile. Er hat's echt großzügig gemeint. Also ist echt gut was weggegangen an dem Abend, aber.
Es war übrigens eine sehr schöne Hochzeit.
Danke, fand ich auch.
War wirklich toll.
Und ich habe jetzt einen neuen Namen, das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen.
Genau, damit verwirrst du alle, das ist lustig.
Damit verwirre ich alle.
Wir haben von einer ganz netten Journalistin aus Fulda ein paar Anfragen zur Märchenstunde bekommen.
Genau.
Und dann hat sie uns, wie das in Deutschland ja üblich ist, den Text zum Gegenlesen gegeben, damit wir die Zitate freigeben können.
Mhm.
Und da schrieb sie dann, was ich sehr, sehr schön fand, Max von Webel, der unter dem Pseudonym Max Winde auftritt.
Genau.
Das war nett.
Also ich habe jetzt einen neuen Namen. Ich heiße jetzt Max von Webel und ich werde es auch bei diesem Podcast jetzt hier bei der Folge eintragen. Vorhin wurde ich darauf hingewiesen im Chat, dass auf 343max.de, also auf meinem eigenen Blog, heiße ich noch Max Winde. Und ich stelle das jetzt überall um und es ist unglaublich. Bei der Techniker-Krankenkasse, da ist es total einfach. Da ist es eingeloggt auf der Webseite.
Ja.
Namen geändert. Gibt sogar das Namenszusatzfeld, wo zum Beispiel von, wo man das, also damit ich jetzt. Ich
bin du bist ja jetzt von.
Ich bin ja jetzt von.
Deshalb hast du auch den Namen gewechselt, oder?
Also so ein fancy Name ist natürlich dann ein Argument. Also das der Haupt, Diana hat irgendwann mir schon hat gesagt, dass sie schon als Kind irgendwie sich überlegt hat, dass sie auf jeden Fall den Namen behalten möchte.
Ja.
Das war für sie klar.
Aber das kann man ja auch, man kann ja jeder seinen Namen behalten, geht ja auch.
Ja, aber ich habe schon mal drüber nachgedacht, den Namen.
Die Journalistin, liebe Pat, Shownote, Pat Schreiber, die Dame war aus Fulda, nicht aus Stuttgart.
Ja, du hast Fulda gesagt.
Ja, ich weiß aber,
ach so.
Weil der Stuttgart drinsteht,
ach so. Ich
dachte, ich korrigiere.
Ach, du korrigierst, okay.
Oberlehrer, weißt du?
Und ich hatte schon mal überlegt, ob ich meinen Geburtsnamen wieder annehmen soll. Also ich fand das jetzt auch, mal gucken. Es ist jetzt auch so ein bisschen so ein soziales Experiment wieder, was passiert mit so einem anderen Namen. Bin ja, also. Es gibt sogar ein Familienwappen.
Uiuiui, jetzt wird es aber Noblesse.
Ja, das ist, hat Diana zum Geburtstag von ihrem Vater so einen Umhänger mit dem Familienwappen geschenkt gekriegt.
Das ist ja der Wahnsinn. Aber Freiherr oder sowas?
Ach, Quatsch. Es ist echt ungewohnt. Also es fällt mir sehr, sehr schwer. Also ich glaube, wenn ich einen anderen Namen.
Jetzt von Webel, ne?
Ja, das, also dieses von, das fällt mir, also es ist wirklich, das, ich habe heute das zweite Mal unterschrieben mit dem neuen Namen. Mhm. Das erste Mal beim Standesamt, also relativ, ja. Relativ
gut, zeitnah. Da warst du ja irgendwie bewusst, was du tust, hoffe ich.
Ja, ja, und heute, ja, aber wie unterschreibt man dann? Und ich habe dann, Diana unterschreibt immer mit V-Punkt Webel.
Mhm. Und du machst das von
und ich glaube, das werde ich
Bogen.
Und ich glaube, ich werde das auch machen. Also das so ein bisschen kleiner zu machen, zumindest erstmal, bis man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat. Und Ja, aber bei der Technikerkrankung, also ansonsten ist das überall so, ja, schicken Sie uns einen Nachweis ein bei der Telekom und weiß der Teufel was wo und hier und bitte per Fax oder per Mail die Hochzeitsurkunde. Und bei der Technikerkrankenkasse gibt's den Namen ein. Alles klar, wir schicken Ihnen eine neue Karte zu. Also brauchst du da wirklich gar keinen Nachweis. Wahrscheinlich gilt diese Krankenkassenkarte im Zweifelsfall auch nur mit dem Ausweis. Und den habe ich noch nicht, da muss ich mich jetzt auch als nächstes mal drum kümmern. Also hätte ich das geahnt, was das für, was, also das habe ich mir vorher nicht bewusst gemacht, zu wie vielen Ämtern und Banken und so.
Musst du deinen Namen zu
erinnern, ja, ne? Das ist, dann hätte ich vielleicht doch noch eher mein, nee, also ja, also ja.
Ja. Kommen wir zurück zu Hase und Igel.
Die, genau, die haben gerade eine Wette abgeschlossen.
Die provozieren sich gegenseitig ein bisschen, weil der Hase ein beleidigender Arsch ist.
Genau. Ein Golddukaten und eine Flasche Branntwein, sagte der Igel. Golddukat ist aber doch durchaus was wert, ne?
Wahrscheinlich.
Angenommen, sagte der Hase. Schlag ein.
Ich meine, eine gute Flasche Branntwein ist auch was wert.
Das stimmt. Aber es ist schon eher so eine, dem zeige ich mal, was eine Flinte ist, Wette, als jetzt ich nutze die Gelegenheit, um den Hasen endgültig arm zu machen.
Naja, es ist schon ein relativ hoher Wetteinsatz. Golddukate?
Ja, schmerzhaft, aber jetzt nicht irgendwie.
Ja, nicht Haus und Hof gleich.
Das genau. Ist auch da ist der Igel eher gemütlich, will ich nur sagen. Durchaus ein fairer Geselle. Angenommen, sagte der Hase, schlag ein und dann kann es gleich losgehen.
Oh nein.
Ich wollte jetzt vorher noch so ein bisschen
ich dachte, das sind die Ingwer-Zitronen-Gummis, die du gerade.
Nein, ich wollte so ein bisschen, dass er noch so seine Pfeife im Mund hat und so. Nein, nein.
Du schmückst es aus.
Ja, das bietet sich auch an dafür, ja, oder? Ja,
schon, ich finde es toll. Ich habe eben in diesem Gespräch mit der Journalistin aus Fulda,
ja,
ging es ja auch genau um die Frage irgendwie Märchen. Nee, es ging um die Frage, ist Podcast wie Hörbuch, hat sie gefragt. Da habe ich gesagt, nee, ich finde...
Also du hast auch nochmal mit ihr gesprochen?
Genau, ja.
Okay. Also ich habe irgendwie mit ihr ins Skype-Gespräch geführt. Ich wusste nicht, ob du noch auch nochmal ins Fürst...
Nee, wir haben das dann zwar schriftlich gemacht, aber war auch sehr gesprächig. Und dann fragte sie eben, ob Podcasten so ist wie Hörbuch. Und ich finde ja Hörbücher ein bisschen doof.
Also ich habe bisher wirklich noch keins gefunden, was mir wirklich gut gefallen hat,
ja, Ich habe das einzige Hörbuch, was ich in meinem ganzen Leben bisher komplett geschafft habe, war die von Nick Cave selber gelesene iPhone-App zu seinem Roman The Death of Bunny Monroe. Da gab es im Original eben eine von ihm selber, von Nick Cave gelesene Hörbuchfassung, die war synchronisiert aufs E-Book.
Okay.
Da hast du also zugehört und hattest auf deinem iPhone, iPod den Text und der scrollte dann in der Sprechgeschwindigkeit von Nick Cave mit.
Oh, das war eigentlich ganz cool.
Das war der Hammer. Da habe ich das geschafft, weil ich dann halt mitlesen konnte. Aber ansonsten finde ich Hörbücher total kacke und langweilig, weil sie einfach ganz oft, da wird es sicherlich positive Ausnahmen geben, den Text nur runterlesen. Und das Spannende beim Vorlesen ist ja genau das, dass man es ausschmückt, dass man es lebendig macht. Und deswegen ist das eigentlich sehr cool, dass du jetzt den Hasen so...
Aber ein Nick Cave-Buch komplett durchzukriegen ist auch schon hart. Ich habe mal ein Nick Cave-Buch quasi komplett vorgelesen. Und zwar als die über den Esel sprang oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und ich fand das Buch furchtbar. Aber die Frau, der ich es vorgelesen habe, die fand es toll. Und dann liest man ja manchmal schon vor, ne?
Also, ich fand The Death of Bunny Monroe, auf Deutsch der Tod von Bunny Monroe, glaube ich, sehr wörtlich übersetzt. Ich fand das auch furchtbar, aber gut.
Also ich fand es furchtbar und langweilig.
Okay, das ist schade. Nein, also bei.
Aber vielleicht würde ich es heute auch besser finden, wer weiß.
Bei Death of Bunny Monroe, das ist wirklich eine Geschichte, wie einer an Arsch geht und es wird auf jeder Seite schlimmer.
Ja.
Und du leidest richtig mit, weil das Ganze letztlich aus der Perspektive des 10-jährigen Sohnes dieses Typen
erzählt wird. Okay.
Das ist trotzdem, also es ist bitter, bitter, bitter und wirklich, es tut weh. Richtig weh und trotzdem großartig geschrieben.
Okay. Gut, komm mal. Nein, so große Eile hat es nicht. meinte der Igel. Ich habe noch gar nichts gegessen. Erst will ich nach Hause gehen und ein bisschen was frühstücken. Das habe ich nämlich vorhin gedacht, als der da so vor der Tür stand. Der hat ja noch gar kein Rührei gehabt.
Ich sehe, du identifizierst dich gern und gut mit dem Igel. Ne? Ja. Ich mich aber auch.
Das ist bei uns jetzt so eine Ehetradition. Also in der Ehe jetzt, also die Diana
ist ja seitdem du verheiratet bist, ist deine Frau weg.
Strohwitwer. Genau. Ich bin ja im Wesentlichen die ganze Zeit. Wobei das erste Wochenende war so auch noch da und da haben wir dann auch tatsächlich, das ist irgendwie, also wir frühstücken, wenn ich alleine bin, ich trinke morgens jetzt im Augenblick gerade, wenn sie nicht da ist, trinke ich morgens einen Kaffee und das war's. Und ich lege auf das Essen gar nicht viel Wert und ich glaube, das ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man dann morgens nichts isst. Aber wenn wir zusammen sind, dann frühstücken wir zusammen und am Wochenende. Und das ist was, worauf ich wirklich, was ich echt vermisse, wenn sie nicht da ist, ist so das gemeinsame Frühstück. Und da eben Rührei. Das ist irgendwie so mittlerweile so eine kleine Tradition geworden. Das macht mir sehr viel Spaß. Weil sie immer auf den
schön
aus dem Eheleben der von Webels.
Ja, jetzt gleich wirst du aus dem Eheleben der Igels erzählen.
Wahrscheinlich wird, ja, genau.
Bin ich mal gespannt, ob du den immer noch so gut findest, den Igel.
Ach so, okay. Ist die Frau nicht so begeistert davon, von der Idee?
Ja, wart's mal ab.
Warte mal, noch ganz gegessen. Ach, da. In einer Stunde bin ich wieder hier. Da kann man sich jetzt auch so ein bisschen wieder in Breaking Bad hineinversetzen, wo es ja auch die ganze Zeit darum geht, alle zu belügen. Damit ging er und der Hase war es zufrieden. Okay, also jetzt ist es nicht so, der Hase war es zufrieden im Sinne von alles vorbei, sondern der Hase hat genickt und hat gesagt, okay. Unterwegs aber dachte der Igel sich, der Herr Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber doch ein dummer Kerl. Und das soll er bezahlen. Also so von vornehmer Herr. Achso, das hat er jetzt nochmal gesagt, dass der ein vornehmer Herr ist.
Aber genau, es ist jetzt sozusagen, es ist so ein bisschen die Nummer Kleinbürger gegen den Adligen, ne?
Achso, ist es so? Der Hase ist adlig?
Nein, vielleicht nicht adlig, aber der vornehme Herr.
Ich bin, ne, voll auf Seite von dem Hasen.
Klar, ne, aber... Nein, es ist so ein bisschen so der Klassengegensatz hier, ne? Der vornehme Herr, der Bourgeois, was auch immer, ne? Und dann hier der kleine
der kleine Igel von der Straße.
Genau.
Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber doch ein dummer Kerl und das soll er bezahlen. Das reimt sich sogar so ein bisschen. Als er nun nach Hause kam, sagte er so zu seiner Frau: Frau, zieh dich rasch an, du musst mit mir ins Feld hinaus. Das könnte so, auch so ein bisschen sein, so Bürgerkrieg.
Ja, genau.
Was gibt es denn? Fragte die Frau. Oder spricht die Igel so? Was gibt es denn?
Ja, ich finde, es war passend.
Das war schon so ein bisschen, so wenn es denn so Nase in die Luft. Ich habe mit dem...
Nein, die fragt ganz lieb.
Ja, Nase in die Luft, aber ich meinte es jetzt so Igel-Perspektive. Ja, weißt du, wenn es so ganz ruhig, aber wenn es dann was Spannendes gibt, dann... Was gibt es denn?
So dieses leichte, aufregende Nasenzittern, weil ansonsten dieser runde Igelkörper ja doch ruhig bleibt.
Genau, genau so.
Ja.
Ich habe mit dem Hasen um einen Golddukaten und eine Flasche Branntwein gewettet, dass ich mit ihnen um die Wette laufen will. Und da sollst du dabei sein.
Ja.
Oh mein Gott, Mann! Begann die Frau loszuschreien. Hast du denn ganz den Verstand verloren? Was willst du mit dem Hasen um die Wette laufen? Das ist aber auch so richtig gut kleinbürgerlich, wo die Frau, also sind offensichtlich schon ein bisschen länger zusammen. Und also so hast du denn ganz den Verstand verloren? Ja. Also nicht so dieses teilweise Verstand verlieren war definitiv schon lange gegeben, als gegeben hingenommen. Aber jetzt ist der Verstand endgültig flöten und das ist jetzt und sie bereitet sich jetzt langsam auf Pflegestufe 2 vor.
Sehr schön.
Oder?
Ja, da ist was dran.
Halt das Maul, Weib. Ja, schon ein bisschen rustikalere Aussage.
Ja.
So, sonst setzt es wieder welche. Nein, sagte der Igel. Das ist meine Sache. misch dich nicht in Männergeschäfte. So, mein lieber Herr Igel, eben gerade hast du noch gesagt, du musst mir helfen und jetzt sagen, nee, das ist meine Sache, hier misch dich nicht ein. Also das ist,
Ja, aber das war ja vorhin schon so, ne? Beim Kinderanziehen hilft er auch nicht.
Also, ja, ja.
Seine Frau hat irgendwie kein, obwohl sie mitdenken kann, wie wir hier sehen, ne? Sie darf ja nicht
Marsch
irgendwie mitdenken. Also sie kann, aber sie darf nicht.
Das stimmt.
Da ist es schon sehr traditionell, der Sack.
Ja. Naja, also dass er jetzt nicht gerade der fortschrittlichste ist. Ich meine, so mit langsamen, krummen Beinchen, da rennt man ja nicht ganz vorne mit. Muss man ja auch mal sagen.
Das muss man dann durch herrisches Gehabe ein bisschen kompensieren, meinst du?
Ja, wer weiß, was der im Job ist.
Ja, aber das ist ja jetzt mal wirklich aus dem Chauvi-Argument, dass der arme Junge dauernd Ärger kriegt im Job, dann muss er seine Frau rauslassen. Na, herzlichen Glückwunsch.
Nee, nicht, dass er es muss, aber er macht's halt. Was heißt Chauvi-Argument?
Okay, du wolltest dir nicht einen Schutz nehmen?
Nee, sondern ich wollte einfach nur sozusagen um die Lebens... Ich stell mir vor, dass er Lehrer ist. Und halt immer...
Oh, da kommen jetzt aber harte, ganz harte Was? Vorurteile raus.
Wieso?
Hattest du so eine Lehrer?
Nein, ich habe gedacht, so ein kleinbürgerlicher, aber durchaus nicht armer Igel, was wird der wohl gewesen sein? Entweder Prokurist?
Ja, wahrscheinlich ist er Prokurist.
Oder Lehrer, war jetzt so eine andere Option. Wobei für Lehrer ist er vielleicht auch zu, also obwohl, ne?
Naja, aber Volksschullehrer mehr kriegt er ja, glaube ich, als Kleinbürger gar nicht hin. Die werden ja aus der Zeit immer so dürr dargestellt, weil sie nichts verdient und nichts zu fressen hatten.
Ja, war das so?
Ja.
Das Bildungssystem in Deutschland war schon immer scheiße.
Es war schon immer sehr klassenorientiert, möchte ich sagen.
Ja, okay. Ja.
Also nicht nur Schulklassen, sondern auch Sozialklassen.
Ja, das. Gut, dann ist er vielleicht eher Prokurist. Marsch, zieh dich an und komm mit. Was soll also die Frau des Igels tun? Sie musste gehorchen, ob sie wollte oder nicht. Wenn sie nicht gewollt hätte, hätte sie nicht. Egal.
Dann hätte sie verprügelt oder man weiß es nicht. Es steht da nicht.
Ja. Als sie miteinander unterwegs waren, sprach der Igel zu seiner Frau: Nun pass auf, was ich dir sage. Dort auf dem langen Acker will ich unseren Wettlauf machen. Der Igel läuft in einer Furche und ich in der anderen. Und dort oben fangen wir an. Du hast nun weiter nichts zu tun, als dass du dich hier unten in die Furche stellst. Und wenn der Hase in seiner Furche daherkommt, dann rufst du ihm entgegen: Ich bin schon da.
Dumm ist er nicht. Er ist zwar ein Chauvi und Arsch, aber er ist nicht dumm.
Genau.
Und das muss man ganz kurz, wie halt, berühmt sozusagen dieses Ich bin schon da im Original Plattdeutsch, ich bin all hier.
Ich bin all hier, stimmt, das kenne ich sogar. Ja. Ich bin all hier. Ich glaube, es gibt auch Übersetzungen, da ist dann noch, das da noch quasi noch drin. Ich frage mich aber so mit diesem, also so wie der seine Frau behandelt, ist das, also gab es damals nicht, also ich meine, man könnte mal, hätte sie jetzt auch so darstellen können, dass sie sich zum Beispiel, okay, so haben sie nicht aufgeschrieben, die Geschichte, aber so ist sie nicht erzählt, aber so, man hätte, also wenn ich die einfach so von der Vorstellung her, mit dem Frühstück und so, und wir haben ja schon so, dass man ja selber sich da vielleicht gar nicht so weit von weg sieht, hätte ich das eher so gesehen, dass ich mich da auf eine dumme Geschichte eingelassen habe und nicht genau weiß, und dass man sich dann gemeinsam überlegt, wie man den Hasen überlisten könnte. Das wäre ja eigentlich auch für so einen Geschichtsfortschritt, wäre das eigentlich gar nicht so verkehrt. Also hätte ja sein können, dass der nach dem Haus, und dann hat sie die Idee, man könnte ja tricksen, so schneller laufen als er, kannst du auf keinen Fall, dann sagt er so, na, stimmt, du hast recht. Aber was hältst du denn von dem Plan? Und dann wäre er immer noch der Schlaue gewesen, der die Idee hatte, aber irgendwie ist das ist ja kein auf Augenhöhe miteinander kommunizieren mit der Igelfrau, sondern es ist ja wirklich so, halt Maul, hier, komm mit, zieh dich an, los jetzt hier, so, du stellst dich dahin, rufst das und auch kein Wort mehr und sowas, so nicht so, mal gemeinsam irgendwie was planen. Finde ich schade, so, sondern, ist doch eigentlich, war das damals gar nicht so? War das wirklich nicht so?
Weiß ich nicht. Also, in bester Mansplaining-Tradition könnte man jetzt entschuldigend versuchen zu sagen, dass diese Derbheit natürlich so eine gewisse Komik und so weiter, das könnte man ja so inszenieren, ne?
Aber ja, ist es aber nicht.
Ist es eigentlich nicht, deshalb ist es auch dummes Mansplaining und nicht ernst zu nehmen. Nee, ich keine Ahnung, warum das so okay ist, dass der offenbar schlaue Held hier, der jetzt den hochmütigen Bonzen da austrickst, warum der so ein Chauvi sein muss. Offenbar ist es ja, wenn es sozusagen ein Problem für die Geschichte wäre, dass der Held so einen Bruch hat oder wenn das als ein problematischer Bruch wahrgenommen worden wäre, dann wäre das wahrscheinlich in so einem Märchen gar nicht vorgekommen, weil...
Also mit Antworten, die haben so geredet mit ihren Frauen.
Jedenfalls...
Oder zumindest wurde nach außen hin so getan, als ob man mit der Frau so redet.
Jedenfalls,
das wurde als normal wahrgenommen.
Störten sich die Herren Professoren nicht daran, dass der Herr Igel seine Frau scheiße behandelt?
Naja, auch wenn, nicht nur die, sondern auch diejenigen, die die Geschichte erzählt haben. Also ich meine, ob die sich daran stören, das ist, also ob sich die Herren Professoren, sie haben sich ja vorgenommen, wir schreiben es so auf, wie es
uns erzählt worden ist. Ja, sie haben aber an anderen Stellen auch tausendmal Sachen geändert, die ihnen nicht gepasst haben.
Na, aber erst später. Das erst stimmt. In späteren Auflagen. Also nicht direkt von Anfang an. Das haben sie am Anfang haben sie es zumindest nicht gemacht, soweit kann man
sagen. Ja, wobei sie haben dieses Märchen ja auch erst in der 5. Auflage
das als stimmt.
Text aufgenommen. Insofern.
Sie haben es vielleicht sogar ein bisschen verschärft.
Offensichtlich haben sich da viele nicht dran gestört, dass man Frauen scheiße behandelt.
Tja, merkwürdig.
Das ist eine bittere Erkenntnis, aber so ist es. Für dieses Märchen erstmal.
Ich finde das so für alle Beteiligten so scheiße.
Ja.
Naja. Sie musste gehorchen, ob sie wollte oder nicht. Als sie miteinander unterwegs waren, sprach der Igel, ich bin schon. Ich bin all hier. Also, jetzt habe ich jetzt wieder über. Sie kamen zu dem Acker, der Igel wies seiner Frau ihren Platz. So wie sich das gehört, hier ist der Herd, an und ging den Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. Kann es losgehen? Fragte er. Jawohl, erwiderte der Igel.
Wir schweigen gerade für die Menschen in der Konserve und auch die im Livestream, weil wir in den Chat schauen,
ja.
Weil da viel passiert ist und wir uns, Entschuldigung, nicht ganz in den Live-Chat immer reingeschaut haben. Also vielen, vielen Dank für das Korrigieren der Frage, ob die Journalistin, mit der wir sprachen, aus Fulda oder Stuttgart kommt und überhaupt keinen Sorry vonnöten, weil ohne euch wären wir total aufgeschmissen, die ihr Shownotes schreibt. Also vielen, vielen Dank fürs Shownotes schreiben. Und Evita sagt mir, dass ich mit meiner Kritik an Hörbüchern, dass die langweilig wären, falsch liege, wenn ich zumindest mal Rufus Beck gelesene Hörbücher hören würde. Vielen Dank, das probiere ich mal aus. Ich habe demnächst 4 Monate Elternzeit, vielleicht habe ich da ja Zeit, Hörbücher zu lesen, wenn das Kind Mittagsschlaf macht. Aber eigentlich muss ich aufräumen.
Weißt du, und in der DDR-Ausgabe aus dem Kinderbuchverlag Berlin sind hinten die schwierigen plattdeutschen Wörter, die hochdeutsche Übersetzung steht dahinter. Bin nicht, bin hin, dieser Variante. Mit? Okay, also irgendwie ist da die, sind da, also hier, wir müssen.
Der Frakturfreak sagt uns im Chat, dass in der Ausgabe, der DDR-Ausgabe der Grimmschen Märchen aus dem Kinderbuchverlag Berlin die plattdeutschen Wörter, weil das Märchen ja original plattdeutsch aufgeschrieben
ist. Ach so, und die schwierigen Wörter einfach nochmal direkt.
Im Anhang übersetzt werden.
Ah.
Dazu muss ich ja mal sagen, dass ich in meiner streng konservativen, stockkatholischen westdeutschen Familie und auch in meinem von lauter westdeutschen Professoren gehaltenen Germanistikstudium immer wieder gehört habe, bei allem Antikommunismus, der so vorherrschte, dass die Verlage in der DDR, was solche Editionsgeschichten anging, mindestens so qualitativ gut waren wie die Westverlage, wenn nicht gar besser. Also das DDR-Verlagswesen hatte unter Germanisten, aber auch in meiner, wie gesagt, antikommunistisch-katholischen Herkunftsfamilie einen sehr, sehr hohen Stand.
Unsere Westverwandtschaft hat sich auch immer Bücher gekauft, wenn sie hier war. Man musste ja, gab ja den Zwangsumtausch an der Grenze, ja. 25 Mark.
Da musste man viel von kaufen.
Und was will man sonst kaufen? Und Bücher, das war halt so ziemlich das Beste, woran man es investieren konnte. Dann hat man...
Ja, weil die offenbar einfach meistens ziemlich gut waren. Also trotz
und hoch subventioniert noch zu einem Überfluss. Billig, also die waren ja auch wirklich saubillig dann. Ja klar, also ich meine, es hatte einen hohen Stellenwert in der DDR-Bildung und sollte für jeden verfügbar sein. Also darauf haben sie ja geachtet. Es war
Ja.
Ach so, ich bin all hier. Ich soll nicht sagen, ich bin all hier. Ach so, okay, ja, okay.
Ich bin, ja, das stimmt, mit bin. Ü, nicht mit I. Wobei ich, man da jetzt Max wieder entschuldigen muss, der,
ja, ja, ich komme ja von hier.
Der Berliner,
das kann, muss so.
Der Berliner kann Ü und I nicht so richtig unterscheiden.
Was? Bin?
Naja, also,
Ü und I? Das ist jetzt wirklich, also.
Ah, E und Ö war das, ne? E und Ö könnt ihr nicht.
Was?
Ja, sagt ihr nicht 11 statt 11?
Ja, das stimmt.
Ja, eben.
Das stimmt. Ich, oh Gott.
Ja.
Jetzt reißt ein Kindheitstrauma wieder auf. Ich musste mal in der 3. oder 4. Klasse bei der furchtbaren Frau Springer, nachdem wir, also wir haben Diktat geschrieben und ich war im Diktat immer unglaublich schlecht. Ich kann bis heute nicht schreiben, aber das war, und noch relativ frisch aus Russland zurückgekommen, also mein Deutsch war jetzt sowieso, also mein Deutsch war gut, aber meine Rechtschreibung war jetzt, abgesehen davon, dass die sowieso nicht doll war, war die nochmal schlechter sozusagen. Und da hat dann bin ich an die Tafel gerufen worden und musste 11 an die Tafel schreiben.
Du hast mit Öl geschrieben.
Und ich hab's mit Öl geschrieben.
Och, Max.
Ja.
Das ist süß. Und das mit dem I und dem Ü hat gerade jemand im Chat mir auch bestätigt. Ne?
Auf dem Tisch.
Steht auf dem Tisch. Ne?
Das
der
stimmt.
Berliner sagt Tisch statt Tiss.
Tisch.
Ja. Ja.
Tisch.
Also mit den Umlauten habt ihr Ur-Berliner es nicht so. Ne?
Halt, man sagt doch auch 11. Mein Cousin hingegen, der hat 5, genau, der hat 5 mit V geschrieben. Weil, ja.
Finde ich nachvollziehbar.
Wegen der römischen, weil die römische Zahl wird mit V, warum soll dann die 5 nicht mit V geschrieben werden?
Finde ich sehr nachvollziehbar.
Also auf jeden Fall, das war echt so ein traumatisches Erlebnis, weil die Klasse natürlich schallend losbrach vor Lachen.
Das verstehe ich.
Und ich finde es nach wie vor pädagogisch nicht sonderlich. Das denke ich mir auch bei Breaking Bad jetzt um jetzt nochmal darauf. Also als Pädagoge ist der echt ein Totalversager. Aber
ist der Pädagoge oder?
Der ist Chemielehrer.
Okay.
Der hält sozusagen am Anfang zumindest. Und jawohl, erwiderte der Igel. Also, jetzt ist es soweit. Wir haben alle keine Ahnung, wie es ausgeht. Das ist jetzt eines der wenigen Märchen, wo ich das Ende tatsächlich weiß. 5. 5 wäre auch lustig.
Ja.
55.
55.
Dann nur zu. Damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte 1, 2, 3. Und los ging er wie ein Sturmwind den Acker hinunter.
Der ist quasi der Usain Bolt unter den Hasen.
Der?
Na, dieser jamaikanische Sprinter, der gerade die Sprintszene in der Leichtathletik
dominiert. Ah, Bolt. Stimmt, den Namen habe ich schon gehört.
Das mit T, Bolt. Also
T. Ja, ich erinnere mich.
Mit hartem T.
Welche Buchstaben könnt ihr denn im Schwabenland nicht?
Naja, da geht es hier den meisten Hochdeutschen so, eben diese harten Umlaute und die Weichen auseinanderzuhalten. Also es ist nicht ganz so schlimm wie bei den Franken, ne? Die ja G und K nicht können, aber im Prinzip Konsonanten, die hart oder weich, also B und P und T und D, da ist schon, naja.
Hörst du mir noch nicht von Jana sagen lassen, in Mainz, wo es das harte und das weiche B gibt?
Genau, so ist das.
Okay,
hartes und weiches B, so ist es.
Also für alle, die Hochdeutsch können, P und B.
Genau.
Der Igel aber lief nur etwa 3 Schritte, dann duckte er sich in die Furche hinein und blieb ruhig sitzen. Und als der Hase im vollen Lauf am Ziel unten am Acker ankam, rief ihm die Frau des Igels entgegen: Ich bin schon da!
Ich bin all hier.
Ich bin all hier.
Bin.
Der Hase war nicht wenig erstaunt. Glaubte er denn nichts anderes, als dass er den Igel selbst vor sich hatte. Bekanntlich sieht die Frau Igel genauso aus wie ihr Mann. Ist ja so.
Das wiederum finde ich jetzt aus Gender-Aspekten heraus echt spannend. Also auf der sozialen Ebene ist er voll der
Das stimmt.
Voll der Sovi-Arsch.
Die können sich zwar selber nicht auseinanderhalten.
Aber auf sozusagen in der optischen Ebene gibt es hier nichts mit rosa und hellblau.
Das stimmt. Stimmt, sie musste, sie, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch gedacht, dass das oben noch ein bisschen kommt, dass sie sich noch so, dass sie noch gesagt kriegt, hier zieh dir mal so und so Klamotten an oder sowas, oder?
Ja, nee. Sie sehen einfach gleich aus.
Du Schatz, zieh dich mal an wie ein Mann. Aber es ist doch gar nicht unser gemeinsamer Freitagabend. Nein, nein, das will ich gar nicht. Ich dachte, sowas kommt ja noch.
Nee. Oh, Mann. Mann! Das hier ist unser gemeinsamer Donnerstag.
Der hat aber lange gedauert.
Ja, hatte.
Na, sehen halt genauso aus. Bekanntlich. Bekanntlich sieht die Frau hier genauso aus, ja, wie ihr Mann.
Weiß jeder.
Hätte eigentlich auch der Hase wissen können. Das geht nicht mit rechten Dingen zu, rief er. Noch einmal gelaufen, in die andere Richtung. Und fort ging es wie der Sturmwind, dass ihm die Ohren am Kopf flogen. Und das Geräusch dazu? Ich wusste schon. Die Frau des Igels aber blieb ruhig an ihrem Platz sitzen. Und als der Hase oben ankam, rief ihm der Herr Igel entgegen. Ich bin schon da. Was sagt er da im Original?
Ich bin Alhi.
Achso, ja, das stimmt, die rufen immer dasselbe, die Wiederholung.
Es gibt übrigens im Prinzip von diesem, der eigentlich Stärkere verliert gegen die Schlauheit des vermeintlich Schwächeren bei einem Wettlauf, eine wunderbare Variante dieses Hase-Igel-Rennens in der Pilotfolge von Vicky und die starken Männer.
Da passiert das Gleiche?
Vicky und das dieses kleine Wikingerkind, ja?
Ja. Wo bis
in
heute
in der Folge eindeutig als Junge definiert, weil der Vater nämlich.
Ach Mist, haben wir da schon mal drüber geredet?
Nee, aber ich wusste, dass es jetzt kommt, weil es ja so ein moderner Mythos ist, dass man nicht wüsste, welches Geschlecht Vicky hat, aber in der Folge ist es eindeutig als ein Junge, weil der Vater kommt von einem Raubzug heim.
Ja.
Und muss erfahren, dass sein nichtsnutziger Sohn, so tituliert ihr ihn auch dann, vor einem Wolf weggerannt ist. Und er sagt, als echter Mann darf man natürlich von dem Wolf nicht wegrennen, den muss man mit den bloßen Händen fangen und so weiter. Wird dann aber von seiner Frau schon geoutet, dass er als junger Mann auch Angst vor Wölfen hatte. Und dass er ja meistens, also wenn er eher wegen Glück und Dummheit und Stärke gewinnt, aber sicherlich nicht wegen Schlauheit. Und dann kabbeln sich also Vater und Sohn, ob der Sohn jetzt ein Versager sei oder nicht. Und dann gehen sie eine Wette ein, wer es als erstes schafft, so und so viel Feldsteine von A nach B zu tragen. Und während der Vater, der Wikinger-Chef,
ich glaube, die Folge habe ich gesehen und ich weiß nicht, wie es ausgeht.
Ja, also der Vater hat dann zwei, drei so Steine auf den Arm, ja, und rennt halt wie so ein Bär, ne? Und Vicky, der arme kleine Junge, schafft es halt mit Mühe, mal einen Stein die Strecke zu tragen. Und dann legt er sich erstmal hin und denkt nach und dann kommt ihm die Idee und dann nimmt er zwei junge Birken und die Haustür vom Haus seiner Eltern und baut daraus ein Katapult, indem er die Birken auf den Boden biegt, die Türe drauf bindet und mit dem Katapult schießt er dann die großen Feldsteine die Strecke entlang und muss dann nicht mehr laufen und gewinnt so mit großem Abstand vor seinem Vater.
Schöne Geschichte.
Eine sehr lustige Geschichte. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass sie sozusagen so einführt, dass dieses völlig überkommene, auf körperlicher Stärke beruhende Männlichkeitsbild, was Halvar, wie heißt der Vater?
Stimmt, Halvar.
Halvar heißt er. Nicht Alvar, das war jemand anderes.
Weißt du, warum ich jetzt so lachen muss? Weil ich bei Halvar habe ich immer gedacht, dass ich glaube, das ist ein türkisches Gebäck. Halvar.
Ja, aber ohne R am Ende, ja. Der Vater heißt Halvar.
Ach, der ist mit R hinten, okay. Das heißt, den Unterschied habe ich ja. Dann. Ich fand das immer sehr lustig, das dass der heißt, wie dieses leckere türkische Gebäck.
Das ist wirklich lustig.
Was ich aus dem, nicht aus der Türkei kenne, aber aus Mittelasien.
Ja. Genau, jedenfalls, also der hat ja so ein völlig bescheuertes auf körperlicher Stärke und angstfreiem Wahnsinn beruhendes Männlichkeitsbild und ist dann traurig, dass sein Sohn dem nicht entspricht. Und das wird dann eben aufgebrochen, dass der Sohn ja, und darauf beruht ja dann die ganze Wiki-Serie, dass er halt durch Schlauheit nachher immer der, ja, der erfolgreichere ist.
Und dann fragt sich immer, bei diesen, also er macht es ja zuerst an einem Nasen noch so lang, so,
mit dem
so
Finger,
senkrechten, ja, lang, genau, mit dem
Finger. Dann streicht er unter
der Nase. Dem, und nicht als letztes unter der Nase?
Das weiß ich nicht genau.
Und immer wenn er am Finger riecht, dann kommt er auf die Idee. Ich frage mich immer, warum er nicht sofort auf dem Finger riecht.
Stimmt, ja.
Das war das so. Das
kleiner Side-Fact, da kommen ja dann immer so Sterne, ne? In den Folgen. Wenn er die Idee hat, kommt ja immer so, macht immer so, kommt so eine Sternenfontäne.
Das kann sein, ja.
Das ist in der ersten Folge noch nicht so.
Also die Drogen kommen erst später.
Genau. Jedenfalls, der Vater, völlig antiquiertes Männlichkeitsbild, und der Sohn dekonstruiert es dann die ganze Zeit und zeigt, dass man eben auch als kleiner Schwächling, wenn man nur schlau und gewitzt ist, noch viel erfolgreicher sein kann. Das wird da eben anhand dieses Rennens sozusagen erstmalig mustergültig dargestellt, und dann beruht da die ganze Serie drauf.
Ja, schön, also das fand ich immer ganz putzig, diese Serie.
Das ist putzig, die Wiki-Serie, ja. Und auch wenn Wiki eindeutig ein Junge ist, er ist ein Junge, der rosa Unterleibchen trägt.
Ich fand das immer sehr, so dass man es im Nachhinein nicht wusste. Aber es ist auch schön, einen Charakter so zu entwickeln, dass es egal ist, ob es ein Junge oder ein
das
Mädchen
ist. Völlig
ist. Das
richtig,
ist, genau. Das muss man. Da habe ich irgendwann eine Geschichte gelesen, und zwar von einem. Also das war so einer der Momente, dass an dieser Feminismusdebatte und Aufschrei-Debatte, wo man ja immer sagen kann, naja, aber wir leben doch in einer Welt, in der doch im Wesentlichen alles schon erreicht ist.
Nein.
Ja, da habe ich, also was ich da, das habe ich auf Hacker News habe ich das entdeckt. Das war ein Blogartikel von jemandem, der irgendwie seinen Job verloren hat. Mhm. Und sich dann angefangen, so erste Reaktion, naja, okay, ich nutze die Chance mal, mich deutlich zu verbessern. Und hat dann erstmal so ein bisschen selbstbewusst sich irgendwie um einen neuen Job beworben und ist nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden, gar nicht genommen worden, und hat dann angefangen, seine Erwartungen sozusagen immer weiter runterzuschrauben. Und war irgendwie ein halbes Jahr arbeitslos und hat sich wirklich dann zwischenzeitlich schon auf sehr schlechte Jobs beworben und keine Chance gehabt. Bis ihm dann irgendwann aufgefallen ist, so, woran könnte das liegen? Nochmal so zum 120. Mal seinen Lebenslauf angeguckt, der eigentlich in allen Punkten perfekt ist, so nach dem Motto. Und bis ihm dann aufgefallen ist, dass er an keiner Stelle schreibt, dass er ein Mann ist. Und er hat halt einen Namen, der ich weiß nicht mehr, wie er war, aber der durchaus eher als Frauenname vertreten ist.
Ja.
Und dann hat er direkt in seinem Briefkopf oben, wo sein Name da stand, also er hatte oben in seinem Briefkopf, hatte er seinen Namen drin stehen, so relativ groß wohl, da dann einfach einen Mister davor geschrieben. Mit dem Ergebnis, dass er in den nächsten Wochen einen Job hatte. Also super. Wirklich so eine Geschichte, wo man sich so denkt, okay, das ist offensichtlich bei gleicher Qualifikation keine Chance als Frau.
Ja.
In vielen Fällen.
Das ist leider so.
Und das war sowas, was mich wirklich so richtig umgehauen hat.
Das ist, du brauchst es schon immer so ein bisschen evidenzbasiert, ne?
Mhm.
Also um jetzt mal von der politischen auf die persönliche Ebene zu kommen.
Also es ist mir das Liebste, ja.
Ja, aber das finde ich so lustig, weil da Menschen halt auch unterschiedlich ticken.
Also ich habe das MS Pro auch geraten, dass er mal, also es gab ja jetzt, sind jetzt so einige Sachen aufgeflogen, also überlegen, was er denn so machen könnte, so nach dem Motto. Und ich habe gesagt, er soll doch irgendwelchen Zeitschriften anbieten, er baut einen Frauencharakter auf und guckt einfach, wie die Reaktionen sind. Also es gibt ja nun dieses Phänomen, dass im Netz Frauen offensichtlich, wenn sie sozusagen feministische Themen vertreten, bizarr angegriffen werden.
Ja, nicht nur bizarr, das ist ja gewalttätig, das geht ja zu Morddrohungen und.
Genau, also wirklich, und nicht nur irgendwie so ein bisschen, ja, jetzt habt euch mal nicht so, sondern wirklich, also wie ich jetzt oder erst recht auch MS Pro, der durchaus stramm, also schwer zu verdauende Thesen vertritt, und wir sind ja nun durchaus auch so ein bisschen Also, und ich werde ja, wir werden, man wird, also ich bin auch schon ein, zwei Mal in meinem Leben angegriffen worden und bin immer sofort zusammengesackt. Aber er meinte, dass das wohl in vielen Fällen, dass er das auch selber mitbekommen hat und auch die Tweets gesehen hat, die dann kommen und auch in welcher Masse sie kommen und so, dass das schon auffällig wäre bei Frauen. Und dann habe ich ihm gesagt,
ja,
so,
es gibt ja, du kannst es ja auch, jeder kann das ja sehen. Also es gibt ja Projekte, also hier Martha Dier an der Witzurek, die ja bei Aufschrei ja ganz groß beteiligt war, die hat solche Reaktionen ja auch mal retweetet und gesammelt und veröffentlicht. Und es gibt dieses schöne Projekt hater.org, wo ja eben so eine gewalttätigen, antifeministischen Reaktionen gesammelt werden als Blog sozusagen, wo man dann, wo dann gleichzeitig irgendwie Werbung drauf geschaltet ist, weil die Frauen, die das machen, gesagt haben, naja, dann wollen wir mit eurer aggressiven, gewalttätigen Scheiße wenigstens Geld verdienen.
Also ich habe, also mein Gedanke da war zuerst sozusagen, dass Michi doch einfach mal eine Frauenidentität aufbauen soll, und dann darüber einen Artikel zu schreiben ist, wie es sozusagen ist, aus der Perspektive einer Frau sowas zu machen, wo er hinten sagte, nicht ganz so unrecht, naja, aber es gibt doch keinen Grund dafür, es gibt doch genügend Frauen, ja, die eben berichten können,
das wäre jetzt mein Punkt auch gewesen,
wie das ist. Wo ich aber dennoch finde, naja, es gibt halt bestimmte Personengruppen, die offensichtlich das einem, also die vermutlich das einem Mann, der sagt, ich bin ewig, und also die zweite Ausbaustufe war auf jeden Fall dann zu sagen, naja, okay, dann erfindet man gleichzeitig eine Frau und einen Mann und entwickelt beide parallel und lässt sie auch im Wesentlichen das Gleiche sagen und guckt, wie dann die Reaktionen drauf sind.
Also ich verstehe sozusagen den Punkt, wenn die es unbedingt von einem Mann hören wollen, dann lassen sie von einem Mann sagen. Es ist natürlich am Ende aber auch wieder die Bestätigung dieser Frauenfeindlichkeit. Ne? Das ist schon,
aber irgendwie musst du ja diese Mauern einreißen.
Ja, den Goodwill dahinter, hinter deiner Idee, den verstehe ich schon. Aber letztlich ist es ja schon auch so, warum, also das Problematische dahinter ist ja, warum glauben sie es einem Mann eher als einer Frau? Also weißt du, wenn wie ich gerade sagte, wenn Martha Dier oder andere eben diese Reaktionen, die sie bekommen, veröffentlichen, warum wird das nicht ernst genommen? Warum muss das erstmal sozusagen ein Mann ausprobieren?
Weil sie, also das ist zumindest die rationale Begründung dafür. Das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Also kann ich auch nicht, fällt mir tatsächlich nicht.
Weil wir vielleicht nicht ganz so weit von dem Verhalten des Igels gegenüber seiner Frau weg sind, wie wir gerne hätten.
Ja, natürlich, da wird eine Menge dran. Naja, ja, also klar, selbstverständlich. Aber es ist diese Aggression der Reaktion finde ich nichtsdestotrotz krass, weil man kann weit weg oder nicht so weit weg sein von bestimmten Themen und kann sie trotzdem sagen, naja, so krass, also warum muss man gleich so komplett austicken? Also das ist, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, jetzt gab es bei GTA 5, diesem Spiel, gab es irgendwie bei, ich weiß nicht mehr, wie das Blog hieß, also so ein Spiele-Review-Blog, da hat eine Frau den Review gemacht und hat irgendwie diesem Spiel 9 von 10 Punkten gegeben mit der Wertung superb oder irgendwie sowas, also wirklich so knapp das Beste, was sie haben, und er hat gesagt, ein tolles Spiel, tolle Geschichten, die erzählt werden, großartig gemacht, hervorragend umgesetzt, aber das Frauenbild ist leider eine totale Katastrophe. Und das ist auch auffällig, weil du hast halt in diesem Spiel hast du du kannst drei Charaktere annehmen, drei Heldencharaktere sozusagen, und in deren aber es sind alles drei Männer, und wohl jede Frau, die auftaucht, ist eine Schlampe oder eine Hure oder nur die blöde Ehefrau, die eigentlich zu dumm ist für irgendwas und sowas, und da jetzt irgendwie kann man ja einfach sagen, also mindestens ein dieser drei Charaktere einfach da eine Frau zu nehmen,
wäre jetzt nicht so schwer gewesen
und hätte sicherlich auch durchaus noch ein bisschen Raum reingemacht, und es gibt wohl eine Anonymous-Aktion deswegen, dass man seinen Freunden, also ich meine, eine der beklopptesten Anonymous-Aktionen überhaupt, seinen Freunden immer sagen soll, dass GameSpot war das, genau. Dass diese GameSpot ja sowieso furchtbar ist, weil die ja und es gab, ich habe die Kommentare, also ich habe das mitgekriegt, dass da offensichtlich ziemlich die Luft brennt bei denen. Und habe mir diesen Review nicht durchgelesen, sondern nur das Video dazu angeguckt und danach noch so ein bisschen in den Kommentaren dazu rumgeklickert. Und es sind so schnell Kommentare dazu gekommen, dass wirklich so, während ich diesen Artikel, also während ich die Kommentare las, kamen irgendwie 90 Kommentare dazu und ich habe es vielleicht 2-3 Minuten gelesen, wenn es hochkam. Und es waren alles wüsteste Beschimpfungen und sowas. Und das ist einfach so was ich wirklich nicht verstehe. Also es ist doch, selbst wenn. Also damit kann man doch, wenn ich bin jetzt, sagen wir, ich bin Apple-Fanboy und jetzt schreibt irgendjemand was Böses über Apple und dann sage ich, uiuiuiui, was hat er denn da Böses gesagt? Und aber das dazu, dass ich einen Kommentar schreibe, reicht's nie. Und was ist das, was diese Leute so extrem auf die Palme bringt? Was ist es? Also es kann nicht nur einfach sein, das hat mein Vater schon so gemacht. Also oder es fällt mir zumindest schwer, das zu glauben.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also
und das ist wirklich was ich nicht verstehe. Also so diese schiere Aggression, die augenblicklich mitschwingt, sobald eine Frau, die, wenn man sie, also ich meine, die Gefahr, die, also selbst wenn man diese, also Menschen bei Twitter, die bauen ja gerne so die Theorie auf, dass die damit unglaublich viel Geld verdienen mit dieser Feminismusmasche und damit Vorträge oder dass sie, aber selbst wenn sie das tun, hat das trotzdem nichts mit dem Leben dieser Person zu tun, sondern es ist offensichtlich wirklich ein massiver Grund, dass die irgendwo sitzen und sich massiv angegriffen fühlen dadurch.
Es rüttelt ja an ihren Gewissheiten, weißt du? Das ist ja genauso jetzt am übermorgen Samstag, 21. September, laufen wieder die Abtreibungsgegner hier durch Berlin und erzählen was von Mord und Totschlag an den Föten.
Ne? Ja.
So. Da kannst du genauso sagen, liebe Leute, was interessiert euch das irgendwie, wenn jemand anderes, den überhaupt nicht kennt, irgendwie abtreibt.
Na, das finde ich noch nachvollziehbar. Das ist halt, wenn die eigene Definition ist, dass das Mord ist. Also wenn ich davon ausgehen würde, dass Abtreibung Mord wäre.
Ja.
Und ich sage, wir können Mord, also und man kann Mord nicht rechtfertigen. Also das ist eigentlich dann, also wir sozusagen, wir leben in einer Gesellschaft, in dem Mord das Verbrechen aller Verbrechen ist. Und dass, wenn man argumentiert, wenn man der festen Überzeugung ist, das ist Mord, was da geschieht, dann muss man auch dagegen vorgehen.
Ja, aber wenn ich jetzt der festen Überzeugung bin, um jetzt mal sozusagen die Rolle des Teufels Anwalts zu wechseln, wenn ich der festen Überzeugung bin, dass Frauen in meinem Computerspiel nichts verloren haben und dass Frauen irgendwie, wenn sie was zu sagen hätten, gefährlich sind, dann.
Aber genau dieser zweite Grund, den du sagst, dass Frauen, wenn sie was zu sagen hätten, gefährlich wären, sozusagen. Also das ist.
Aber das ist.
Wie kommt man zu der Überzeugung,
kommt man zu der Überzeugung, dass Abtreibung Mord ist? Das sind beides.
Also das, wie man zu der Überzeugung. Ich meine, wie.
Es sind beides Werturteile. Und Werturteile sind was irgendwo zwischen sozusagen, jetzt mal ganz plump gesprochen, Erhaltung des Clans und irgendwie zivilisatorisch selbst wertvoll auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben völlig übertriebene Pseudorechtfertigung, um Machtverhältnisse zu erhalten. Irgendwo in dieser Waage bilden sich Werturteile. Das ist aber nichts rational nachvollziehbar.
Naja,
also weder auf der positiven noch auf der negativen Seite. Und an dem Punkt geht es, glaube ich, einfach drum, dass da Menschen sind, die in ihrem bescheuerten Selbstbild extrem verunsichert sind und das mit aller Macht und Gewalt versuchen zu verteidigen, weil sie sonst noch verlorener in dieser schwierigen Welt
werden. Also das ist mit der Verunsicherung, das ist es wahrscheinlich, doch dann im Endeffekt relativ simple also Punkt, dass sie sich dadurch angegriffen fühlen und das offensichtlich so stark ausprobieren, ausgleichen zu müssen, dass sie keine andere Chance haben, als laut zu schreien. Also eigentlich ist es sozusagen laut geschriene Selbstversicherung, dass man doch immer noch...
Ja, nur finde ich ein bisschen wenig, weil sie damit einfach massiven Schaden anrichten.
Nee, also klar, natürlich.
Sind halt
also, dass nur, das, ne? Dass das nicht harmlos zu sehen ist, ist gar keine Frage, aber ich, also nur im Sinne von, dass sie sich in erster Linie selber anbrüllen und in zweiter Linie es billigend in Kauf nehmen, dass jemand das, oder natürlich auch gerne sehen, wenn sich jemand dadurch zurückgesetzt fühlt. Ich habe neulich darüber einen Artikel gelesen, auch über Polizeigewalt in Amerika, und da ging es auch darum, dass wohl also da hat jemand sozusagen wie die Polizei, also diese SWAT-Teams in Amerika, die offensichtlich gerade massiv oder die in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen haben, und zwar halt so richtig, wie man sich das vorstellt, oder was, nicht so ganz, also diese SWAT-Teams, die hoch ausgebildete Spezialeinheiten, die eigentlich für so Geiselnahmen und sowas gedacht sind, die hat halt irgendwann mal mehr oder weniger jede Kommune bekommen. Also es gibt wohl wirklich und so in 500.000 Einwohnerstädten hast du ein SWAT-Team, also ein Hochsicherheitsteam, und die, was machen die den ganzen Tag über? Die trainieren ein bisschen und die restliche Zeit sitzen so rum.
Ja, super.
Wie sich das so gehört. Und dann kommt irgendein schlauer Politiker, kommt auf die Idee, na, die können ja nicht die ganze Zeit nur rumsitzen, die müssen ja auch was machen. Und dann werden sie halt als nächstes eingesetzt bei extrem harmlosen Einsätzen. Also bei Sachen, wo normalerweise wohl gerne mal sowas wie, also Glücksspiel, werden SWAT-Teams geholt, illegales Glücksspiel. Leute, wo dann plötzlich, und illegales Glücksspiel ist halt, sobald es um Geld geht, und da sitzt halt irgendeine alte Oma und die macht halt hin und wieder mal mit ihren Freundinnen, spielt die um ein bisschen Geld, und irgendwie kommt da jemand drauf und plötzlich steht das SWAT-Team vor der Tür und am Ende gibt's Tote, wo man normalerweise vielleicht mit einer Verwarnung, wenn überhaupt, hätte agieren können. Und wenn ich in Amerika leben würde, würde ich mir dieses Buch sofort kaufen, weil ich fand das wirklich, ich habe da einen längeren Artikel drüber gelesen, der sehr spannend und auch sehr beängstigend war. Und was da wohl auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist, dass diese SWAT-Teams immer, wenn sie reinkommen, als erstes alle im Haus befindlichen Hunde erschießen. Also wenn ihnen irgendwie ein Hund in den Weg kommt, dann wird der halt erschossen. Das ist natürlich aus der Perspektive, wenn du da irgendwie glaubst, jetzt den nächsten Drogenboss gerade aufzusitzen, ist das natürlich relativ plausibel, dass du jetzt da mit einem möglicherweise hochtrainierten, gefährlichen Hund umgehst. Aber in dem Fall, wo es eben wirklich um so eine Sachen ging, wie alte Oma, die ein Glücksspiel macht, erstmal so den Hund zu erschießen, ist schon eine ziemliche Arschlochnummer.
Ja.
Und das ist wohl das, worauf die Leute am härtesten reagieren. Also die Zuhörer, der hat Buchlesungen gemacht und meinte dann so, ja, und das ist das, was sozusagen, dass da reagieren die meisten Leute drauf. Wenn du denen erzählst, dass Leute teilweise jahrelang im Knast gesessen haben oder überwacht worden sind oder weiß der Teufel was, oder das ist alles nicht so schlimm, aber die Hunde, das ist das, was immer, das sind so menschliche Regungen. Und offensichtlich, warum sind Hunde uns so wichtig und Schweine nicht? Also das ist zum Beispiel.
Ja. Das ist aber, spricht jetzt nicht gerade für die Vernunftfähigkeit des Menschen, ne?
Ja, aber wir hängen auch an unseren Hunden. Das ist ja auch okay.
Ja.
Ich hänge auch neben Kater. Obwohl ich ihn kein. Aua! Und Kaninchen ist ja sowas, was man. Obwohl er mich gerade.
Kaninchen schmeckt lecker.
Ja, aber man hat es trotzdem als Haustier. Also man kann trotzdem gut Kaninchen essen und Kaninchen kraulen gleichzeitig.
Das kommt drauf an.
Ne, nicht dasselbe Kaninchen, aber.
Ich habe es mal geschafft, bei einem Festessen so lange über das Vorleben dieses Kaninchens, das da quasi komplett auf dem Tisch lag, zu reden, bis meine Schwester mir ihre Portion abgegeben hat.
das ist schon echt Arschloch.
Ja,
wie, war die Geschichte erfunden, oder?
Nein, war so, also ja, klar war sie erfunden. Ich kannte den Hasen nicht. Der war nicht aus eigener Schlachtung, aber dass ich meine Schwester damit dazu gebracht habe, an dem Tag keinen Hasen zu essen, das war wow.
Wobei es ist sowieso nicht so verkehrt. Also meine Frau ist ja Vegetarierin.
Ja.
Und ich nicht. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Aber was ich probiere, mich, sie hat so eine Regel und die finde ich eigentlich gar nicht so schwer zu befolgen. Und diese Regel ist so grob, je kleiner das Tier, desto schlimmer wird es behandelt. Potenziell.
Ja, das ist was dran, ja.
Und also es gibt, wir haben halt relativ gute Tierschutzgesetze für Kühe und nicht ganz, und Hühnern geht es schon immer sehr, sehr schlecht.
Ja.
Aber am schlimmsten dran sind eigentlich die Kaninchen, weil da gibt's wohl mehr oder weniger gar keine Gesetze, wie die zu halten sind. Und also wenn man auf was verzichtet, dann, also ich sehe zu, dass ich probiere Huhn zu vermeiden und ich probiere Schwein zu vermeiden, weil Schweine halt sehr, sehr schlaue Tiere sind und das ist irgendwie tatsächlich da so dieser Moment anfängt, ja, warum, wie kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren, Hunde zu mögen und nicht zu essen, aber Schweine zu essen, obwohl Schweine mindestens genauso intelligent sind wie Hunde. Und auch durchaus, da gibt es ja auch diese schönen Kameras, wo man so irgendwelche Bauern, die auf dem Land wohnen und ihre Schweine in perfekter Situation halten, wo man die dann beobachten kann, diese Schweine. Und da gibt es ja wohl, hat sich irgendwann mal ein Schwein ein Bein gebrochen, weil sie aus lauter Spaß, einer Freude die ganze Zeit von so einem kleinen in ihre Schweinebuchte reingesprungen sind und da eine Menge Spaß dran hatten, die Schweine. Und warum kann man so ein Tier so einfach so selbstverständlich essen? Das finde ich dann, also dann, ich habe dumme Kühe, das ist doch erstens an der Kuh hat man lange zu essen, bis ich so eine komplette Kuh weg habe, da vergeht schon ein bisschen Zeit.
Ja.
Du guckst so ein bisschen skeptisch.
Ich hab ein bisschen funktionales Verhältnis zu Tieren, egal wie groß oder schlau sie sind. Es sind einfach mal keine Menschen und deshalb.
Das stimmt, das sind keine Menschen, aber ich muss ja auch nicht. Also ich meine, es ist.
Nein, ich versuche auch möglichst wenig Fleisch zu essen und wenn dann möglichst hochwertiges.
Ja.
Aber die Tiere nach Schlauheit zu unterteilen, das würde mir jetzt nicht in den Sinn kommen.
Also es geht mir, mit dem Essen habe ich gar nicht so sehr das Problem, sondern ich habe mehr das Problem mit der Aufzucht davor.
Ja.
Und diese Frage muss man sich schon gefallen lassen.
Die muss man sich gefallen lassen, das ist keine Frage. Deshalb, ich glaube auch, dass diese Faustregel, je kleiner, desto ekliger aufgezogen, meistens stimmt.
Genau. Und an so einer Kuh isst man einfach, wie gesagt, länger.
Ja.
Und abgesehen davon ist sie auch, das ist jetzt so ziemlich dumm und ich weiß, also ich habe das Gefühl, dass es ihr nicht so wahnsinnig, das ist jetzt meine Rechtfertigung.
Das wäre aber übrigens ein echtes Argument, um Pferdefleisch zu essen, weil Pferde sind einfach auch riegeldumm.
Ja, das stimmt.
Und übrigens
auch, das sagen übrigens auch durchaus Pferdefans.
Ich weiß, genau, deshalb erlaube ich mir das auch, das immer weiter zu tragen, weil ich genug Pferdenarren und Närrinnen kenne, die das zugeben.
Die Trauzeugin zum Beispiel, die von Diana, die Pferde nicht züchtet, aber das noch nicht, aber bestimmt, also die auch Pferde hat und im Pferdegeschäft arbeitet und reitet und ihr Pferd hat und bla und weiß der Teufel was und die ist, die sagt aber trotzdem, so ein Pferd ist nicht, also dümmer geht's bald nicht mehr. Naja. So.
Ja.
Apropos wieder, Dummheit, wo ist der Hase?
Sind wir wieder bei den Tieren und bei der
Dummheit? Ist ja schon die ganze Zeit hier hin und her gelaufen. Kannst du dir jetzt vorstellen.
Ja, der Hase. Der Hase war ganz außer sich vor Ärger und schrie, da waren wir.
Der Hase war ganz außer sich vor Ärger und schrie, noch einmal gelaufen, noch einmal herum. Meinetwegen, gab der Igel zurück, so oft du Lust hast. So lief der Hase 73 Mal. Und der Igel hielt immer mit. Und hat nebenbei wahrscheinlich den Branntwein getrunken.
Genau. Und nein, den kriegt er erst nach.
Ja. Und jedes Mal, wenn der Hase oben oder unten am Ziel ankam, sagte der Igel oder seine Frau, ich bin schon da. Beim 74. Male aber kam der Hase nicht mehr ins Ziel. Oh nein. Mitten auf dem Acker fiel er zu Boden. Das Blut floss ihm aus der Nase. Und er, was, tot?
Ja.
Und er blieb tot liegen.
Das ist wie mit diesen Fußballern, die dann plötzlich auf dem Platz zusammenbrechen und tot sind.
Oh Gott, das ist jetzt aber auch...
Ui. Ja, ein harter Bruch, aber so ist es dann halt, ne?
Ja, der Igel aber nahm seinen gewonnenen Golddukaten und die Flasche Branntwein, rief seine Frau von ihrem Platz am Ende der Furche, komm Frau endlich! Und vergnügt gingen beide nach Hause. Okay.
Ja. Hey.
Und wenn sie nicht gestorben sind, so wie der Hase,
genau,
dann leben sie noch heute.
Ach so, guck mal,
leben sie heute noch.
Ja.
Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch.
Ja. Völlig
das erste Märchen, aber das erste Märchen, wo das kommt.
Ich glaube, es ist das zweite, aber es kommt sehr selten.
Ja.
Aber trotzdem, völlig emotionslos. Der wird einfach tot gelaufen, der Hase.
Der auch, jetzt liegt er so tot rum. Blut aus der Nase.
Egal, lassen wir liegen.
Lass mal,
nehmen vergnügt. Wir den Wetteinsatz mit.
Genau. Genau. Vergiss den Golddukaten nicht. Super. Der Hase braucht die nicht mehr. So geschah es, dass auf der Buxtehuder Heide der Igel den Hasen zu Tode gelaufen hatte. Und seit jener Zeit hat kein Hase mehr gewagt, dem Buxtehuder Igel um die Wette zu laufen.
Aber mit dem Pankower Igel vielleicht schon.
Genau. Der Igel aus Pankow.
Genau.
Die Lehre aus dieser Geschichte aber ist erstens, dass sich keiner, und wenn er sich auch noch so vornehm dünkt, einfallen lassen soll, sich über einen kleinen Mann lustig zu machen. Der kleine Mann von der Straße.
Ja, eben.
Und wäre es auch nur ein Igel. Ja. Und zweitens, dass es gut ist, wenn einer heiratet, dass er sich eine Frau von seinem Stand nimmt, die gerade so aussieht wie er.
Ja.
Das ist aber schon so ein bisschen so Vorwegnahme der Homo-Ehe, oder?
Na, es ist komisch.
Ja.
Also einerseits, ne, also diese Moral ist ja wirklich sehr brüchig. Einerseits die Nummer hier, die Ehre des kleinen Mannes, ne, das ist schon.
Ja, und der kleinen Frau.
Das ist ja beinahe schon sozialdemokratisch.
Ja.
Ja, also sehr egalitär. Und insofern, ja, letztlich bürgerlich, ne? Also wie die meisten dieser Märchen. Und dann kommt erstmal hier diese krasse, dann wieder sehr auf Ordnung und Hierarchie und bloß keine Verhältnisse zerstören, ansagende Nummer, nimm dir die Frau von deinem Stand. Also überhaupt nichts durchbrechen, keine Veränderung, reaktionär beinahe.
Jetzt kommt noch ein Satz.
Und dann kommt, die gerade so aussieht wie er. Und da kann man jetzt sagen, ja gut, bleib halt wirklich bei deiner Tracht, nimm die Frau aus deiner Zunft, was auch immer. Aber man könnte eben auch sagen, so wie du, scheiß auf Schönheitsideale und lasst uns alle jenseits jeglicher Äußerlichkeiten möglichst gleich plump aussehen.
Aber es fehlt noch ein Satz.
Ja.
Wer also ein Igel ist, der muss darauf sehen, dass auch seine Frau ein Igel ist.
Okay.
Und das könnte auf einem NPD-Plakat stehen.
Es könnte einerseits auf dem NPD-Plakat stehen, andererseits ist es auch wirklich eine Idee zur Aufbrechung der Geschlechternormen.
Dass
seine Frau ein Igel ist. Also man könnte das Ganze sozusagen in so eine
Igel, heirate eine Iglin.
Ja, aber man kann das eben auch in so eine, letztlich könnte man das Ganze, auch wenn es offenbar nicht so gemeint ist, in so eine queere Ecke drängen. Dass Geschlechtsnormen völlig egal sind, wenn wir alle nur möglichst in der Vielfalt gleich bleiben.
Also, nein, es ist Beziehungen, in denen sich Mann und Frau möglichst ähnlich sahen, sind offensichtlich die erfolgreichsten.
Ungefähr so.
Also beim nächsten Verhandlungsmarathon, darüber, wenn es darum geht, euer gigantisches Aktienpaket, bla bla bla, whatever, nicht Pretty Woman und das habe ich neulich mal wieder gehört, hier unseren Pretty Woman versus ja, als wir über Pretty Woman geredet haben.
Du hörst unsere alten Podcasts nach,
wo
ich über Pretty Woman schwärme.
Ich höre nicht unsere alten Podcasts. Das ist ja, kennst du die Podperlen?
Ja, nein.
Das ist so ein Projekt hier von Ralf Stockmann und Claudia. Claudia Krell. Krell heißt sie, genau. Ja. Dass sie leider ein bisschen aus den Augen verloren haben, was eigentlich sehr hübsch war. Und das war nämlich so, das war der Gedanke zu sagen, man nimmt doch einfach mal die besten Stellen so aus warum hört man eigentlich Podcasts, so sozusagen die Quintessenz des Ganzen und packt das online, um mehr Leute da für Podcasts zu bewerben. Und es gibt auch die eine oder andere Podperle von uns. Und
das ist schön.
Und eine davon ist nämlich diese Geschichte, wie wir Pretty Woman reden.
Ja.
Und weil jemand nämlich neulich auf Facebook meinte so, oh, ich möchte jetzt Pretty Woman gucken, habe ich dann einen Link zu dieser Stelle ihm zugeschickt und habe mir bei der Gelegenheit selber nochmal angehört. Und darum fiel mir das wieder ein. Also es ist wichtig, dass man nicht aussieht wie Patrick Swayze.
Nee, Richard Gere
und Julia Roberts, sondern es ist immer wichtig, wenn ihr mit dem Schiffswerftenbesitzer euch unterhaltet, dass ihr beide komplett gleich aussieht, weil dann könnt ihr euch unauffällig abwechseln bei den Verhandlungen.
Genau. Ungefähr so.
Das ist jetzt so ist bisher sind noch relativ wenige Märchen ausgegangen. Ja.
Also es ist irgendwie gut erzählt. Also finde ich jetzt mal wirklich spannend erzählt, das Märchen. Also recht einfacher Plot, spannend erzählt. Aber die Moral ist mal wieder so ein bisschen spießig.
Oh oh.
Und du hast nicht aufgenommen.
Doch, ich habe aufgenommen, aber irgendwie hängt da jetzt... Irgendwie scheint hier nichts mehr zu passieren.
Okay.
Also es ist, als ob jemand geklickt hätte zwischendurch, vielleicht der Kater.
Das kann natürlich sein.
Dann werde ich wohl den Livestream irgendwie retten müssen.
Kann man den retten?
Ich hoffe.
Gut, dann freuen wir uns über die 2,5 Menschen. Also Quimonis und Frakturfreak haben mitgelesen und er schlägt jetzt noch weitere mundartliche Märchen vor für das nächste Mal. Den Fischer und Sinofru wieder auf Plattdeutsch. Und dann jemanden, mit der des Niederdeutschen mächtigen ist. Das wäre mal echt eine Idee, dass wir uns einen Gast einladen, der das kann. Der Vogel Grief auf Alemannisch, den könnte ich sogar selber vorlesen. Das wäre lustig. Und wir müssen jetzt gucken, ob wir die Aufnahme retten können.
Genau.
Quimonis sagt, dass wir über Xenim an den
Mitschülern. Ja, ja, darauf hoffe ich auch,
dass also Xenim irgendwas finden wir auch für die in der Konserve.
Also wenn ihr das jetzt hört, nachträglich als Podcast, dann wisst ihr, dass es geklappt hat.
Genau.
Also eigentlich brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Entweder es hört eh keine Sau.
Dass diese Schizophrenie das Live und das Lives für die Konserve machen.
Ne? Genau.
Ja.
So. Aber ich würde sagen, ich brauche heute gar keine Stopptaste anzudrücken. Das ist mal sehr, sehr lustig. Ich würde sagen, dass wir es dann auch bald sein lassen. Ich muss nämlich morgen sehr, sehr früh raus.
Das kenne ich auch.
Die iPhones kaufen sich nicht von alleine.
Du musst ein neues iPhone kaufen?
Ja. Also nicht ich werde, sondern mein Arbeitgeber wird für mich ein neues iPhone kaufen.
Ach so.
Aber ich muss selber mit anstehen.
Ich habe jetzt die schwierige Überlegung, ob ich heute Nacht noch Angry Birds Star Wars 2 lade oder ob ich mir da Zeit lasse bis zum Wochenende. Wenn ich das heute Nacht mache, schlafe ich nicht.
Hast du dieses Tiny Thieves gespielt?
Nein.
Das ist auch von denen, von Roxio.
Okay.
Auch ein sehr putziges Spiel. Das habe ich sehr gemocht. Das habe ich komplett durchgespielt. Okay. Auch. Das ist, also ich bin ja mit Angry Birds, das ist, man muss den von denen ja auch lassen. Also ich meine, die machen... sie wissen, wie so eine Verwertungskette funktioniert und scheffeln damit offensichtlich Millionen, ja, aber sie geben
unglaublich.
Sich, aber es ist trotzdem nicht so dieses Free-to-Play irgendwas Dreckspiel, sondern obwohl bei Angry Birds 2 glaube ich dann auch schon, oder?
Du kriegst fast alles in einer Free-to-Play-Version.
Ja.
Und es gibt dann eben auch eine Premium-Version. Das machen sie schon, aber.
Also bei
aber die Free-to-Play, die sind halt dann, da hast du dann halt bei jedem Levelwechsel halt eine nervige Werbeeinblendung, aber die Level sind trotzdem gleich.
Ja, okay. Also bei diesem Tiny Thieves, da gibt man irgendwie einmal 2,50 € für aus und dann hat man das komplette Spiel und es macht sehr viel Spaß und ist, also ich fand das sehr, sehr lustig und ist teilweise, hat teilweise auch einen ganz lustigen Humor und ist aber auch von der Rollenverteilung her wieder relativ klassisch. Der kleine Dieb, der sich natürlich irgendwann in die Königin verliebt und sie sich in ihn und sie wartet die ganze Zeit, dass er sie doch befreit und
sehr klassisch, ja.
Er befreit sie dann. Aber es ist auch wirklich ein sehr putziges Spiel und macht viel Spaß zu spielen.
Ja, ich mochte, also bei Angry Birds, das erste war irgendwie ganz witzig. Die ganzen Spin-Offs, also hier Seasons, Rio und vor allem Angry Birds Space, da sind Level dabei, die sind geil und andere, die nerven echt.
Okay.
Aber bei Angry Birds Star Wars fand ich es halt so geil, wie sie das geschafft haben, diese Star Wars Charaktere und auch die Star Wars Umgebung, also die Planeten und die Sets sozusagen, irgendwie in diese Grundidee des Spiels Vögel mit der Steinschleuder auf Schweine schmeißen umgesetzt haben. Das war schon sehr geil. Das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Und bei Star Wars 2 jetzt,
also Angry Birds Star Wars 2.
Da wird's jetzt halt echt pervers, weil du einerseits sozusagen die Seiten wechseln kannst. Du kannst also jetzt auch die dunkle Seite der Macht spielen. Okay. Und andererseits gibt's irgendwelche, wenn ich das richtig verstanden habe, Multiplayer-Versionen, und wenn du dir einen Account bei denen anlegst, dann kannst du dein Game über die Devices synken, und dann haben sie mit Hasbro zusammen auch noch die Nummer, dass du dir jetzt Action-Figures kaufen kannst.
Genau, und die musst du dann draufstellen.
Und die stellst du auf die Kamera deines Devices und kannst damit dann sozusagen...
Auf die Kamera, okay.
Ja, du musst die in so einem kleinen... Die haben so ein Prisma als Sockel, und dieses Prisma stellst du auf die Kamera deines Devices und dann das Vieh drauf, und dann erkennt die Spiele-App über die Kamera, dass du dir jetzt diese Action-Figure gekauft hast, und dann lädt es die sozusagen in das Game rein.
Okay.
Also das ist schon... Das ist, einerseits ist es wirklich Kapitalismus in seiner perversesten Form, weil sie wirklich aus jedem Scheiß
Geld. Nein, die perverseste Form ist, es gibt
perversere Ausbeutung als und so weiter, das ist schon richtig, da hast du recht, aber, ja, aber andererseits ist es schon auch ein bisschen geil, wie die Jungs immer wieder auf Ideen kommen, wie sie dir einfach letztlich kleines Geld, das kostet ja immer nur so 2-3 Euro, aus der Tasche ziehen und damit aber einen Arsch voll Gewinn machen.
Das finde ich ja, also ich bin ja großer Freund von Wo ist mein Wasser gewesen. Mittlerweile hat sich die Idee bei mir leider ein bisschen abgenutzt, sodass ich es jetzt nicht mehr so wahnsinnig gerne mag. Aber da war es ja auch so, da hat man hin und wieder mal einfach ein paar Level nachgekauft und hat nochmal 90 Cent oder 1 Euro nachgeschmissen, und alles war gut. Und dann habe ich im Endeffekt vielleicht 6-7 Euro für dieses Spiel ausgegeben, was ich aber auch wirklich geliebt habe und sehr, sehr lange gespielt habe. Dafür ist das allemal das Geld wert. Also das ist, da mache ich mir gar keine Sorgen. Das ist, wird natürlich dann problematisch, wenn man so überhaupt nicht absehen kann, wie viel man jetzt gerade ausgibt für ein Spiel und so.
Nun gut, du wolltest ins Bett?
Genau, ich muss ins Bett, morgen iPhone kaufen. Du musst...
Genau, ich kaufe morgen kein iPhone.
iPhone.
Muss nur irgendwie...
Gehörst du zu diesen wenigen Leuten, die morgen kein iPhone kaufen?
Genau.
Das ist ja sagenhaft. Ach, ja. Du bist einer von denen.
Ich bin
du kaufst erst übermorgen ein iPhone.
Nein, ich kaufe gar kein iPhone.
Oh Gott.
Ich bin...
Ja, ist ernsthaft
am Überlegen, mir das Galaxy Note 3 zu kaufen. Aber das kommt erst übernächste Woche, wenn überhaupt, auf den deutschen Markt.
Aber das ist dieses... Wie groß ist das? 6 Zoll? Was ist das?
7 Zoll? Nee, ich glaube, so viel hat es nicht. Ich glaube, es hat 5,5, aber es ist ziemlich groß, ja.
Das ist wirklich groß.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, was das bei euch Android-Leuten ist mit diesen Riesentelefonen. Das ist irgendwie, irgendwas müsst ihr kompensieren. Ich weiß nicht.
Ja, wahrscheinlich. So, da hätten wir das jetzt auch geklärt. Und eine gute Nacht allen.
Ja.
Und ja, zum Schluss noch ein Hinweis. Es gab verschiedentlich die Bemerkung, wir würden so unregelmäßig podcasten.
Stimmt, da sind nur deine Kinder dran schuld.
Ja, es ist aber auch nur halb wahr, weil einerseits, wenn man das sozusagen in einem Wochenrhythmus sich anschaut, dann ist es unregelmäßig, weil wir mal nach 6 Wochen, mal nach 11 Wochen oder so. Aber was wir seit Jahren schaffen, ist jeden zweiten Monat zu podcasten. Also wir haben im Juli das letzte Mal, davor im Mai, davor im März, und ungefähr, also wesentlich öfter klappt das terminlich wegen meinen 1000 Terminen und meinen 2 Kindern nicht. Aber wir schaffen das jeden zweiten Monat, und dementsprechend können wir auch jetzt schon sagen, im November gibt es allerhöchstwahrscheinlich die 30. Märchenstunde.
Genau.
Bis dahin.
Bis dahin.
Gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.
Bis im Moment, Mauskörper, und ich hoffe, ja, ihr wisst, dass ich die Aufnahme schon retten konnte. Insofern, tschüss.